Noch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 34. Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir fragen uns heute, was aus der guten alten Rom-Com der Romantic Comedy geworden ist. Aktueller Anlass ist die britische Sky-Serie The Lovers. Danach zurück in die Realität oder dem, was man im Reality-TV Realität nennt. Wir reden über Jans Lieblings-TV-Phänomen Seven vs. Wild, das 200 Millionen Aufrufe beim Piratensender YouTube hatte und nun mit der neuen Staffel bei Amazon gelandet ist. Danach geht es in unseren Kurzbesprechungen diesmal häufiger um die Frage, ob sensationell gute Geschichten auch gute Serien zur Folge haben und wenn nicht, ja, warum denn nicht? Wir reden über die Western-Serie Lawman Buzz Reeves bei Paramount Plus, über Unwanted bei Sky, einer Serie, in der Geflüchtete von einem Luxuskreuzfahrtschiff aufgenommen werden, dann dreimal Netflix, das Biopic Niyat über die Langstreckenschwimmerin Diane Niyat, die Miniserie Alles Licht, das wir nicht sehen, unter anderem mit Lars Eidinger, die britische Coming-of-Age-Serie Everything Now, bei der es zwischen Jan und mir hochhergehen wird, glaube ich. Rausgehen werden wir heute mit zwei deutschen Serien, die auf ein großes Publikum schielen. Club Las Piranhas mit Harpe Kerkeling bei RTL Plus und Sebastian Fitzeks Die Therapie bei Amazon Prime. So, genug der Vorrede. Wir steigen gleich ein mit The Lovers, einer Serie bei Sky, die ich dir so ein bisschen verschrieben habe. Und als wir uns dann drüber unterhalten haben, wurde sie auf einmal zu einem großen Thema. Anscheinend hat sie auch irgendwas mit dir gemacht. Von daher sag doch mal, worum es geht überhaupt.
Also war das so, dass du das von dir so, dass du das
ja,
so
angekriegt hast? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe fünfmal gesagt, lass uns mal The Lovers machen.
Ja.
Und du hast das nicht kommentiert. Nee, wahrscheinlich, weil du auch noch nichts gesehen hast.
Dann sage ich jetzt auch, lass uns The Lovers machen. Lass uns The Lovers machen, weil The Lovers ist wirklich eine hochinteressante Serie, wie ich finde. Du hast ja angesprochen, dass es so ein bisschen so eine Wiederkehr der Rom-Com ist. Ist nicht die einzige Wiederkehr, aber es dockt so ein bisschen an diese Phase der also späte 80er bis frühe Nuller an, wo dieses Genre unglaublich beliebt war und sehr, sehr populär. Hier geht es um den Nachrichtenstar Seamus, der hat so einen nordirischen Namen. Ich glaube, da ist auch
Seamus.
O'Flanagan, O'Hara, ich habe es vergessen, wie der hieß. Es ist so ein Celebrity im Nachrichtenwesen aus London, der aber seine Wurzeln in Belfast hat oder zumindest in Nordirland, ich weiß nicht, ob in Belfast. Der soll für eine Talkshow zurückkehren in seine alte Heimatstadt, wo er auf eine Frau namens Janet trifft, die ist so Mitte 30 und schwer prekär, arbeitet als Supermarktverkäuferin. Und die beiden Rom-Com eben verknallen sich ineinander und mehr kann man dazu jetzt eigentlich auch schon gar nicht mehr sagen. Weil so typisch Rom-Com lavieren die halt so umeinander rum. Das ist so ein Hin- und Her-Schlawenzel und man weiß nicht immer genau, ob es jetzt was wird oder ob es nichts wird. Das wollen wir auch an dieser Stelle nicht verraten, aber interessant daran ist halt, dass es so dieser Klassenunterschied der beiden ist. Sie ist so eine prekäre Kassiererin, er ist so ein offenbar sehr, sehr wohlhabender, zynischer PR-Promi. Und das garantiert die widersprüchlichen Verwicklungen, die dieses Genre braucht, dieses Romantic Comedy.
Genau, ich glaube, es ist kein Muss in der Romantic Comedy, aber wenn ich jetzt an solche Sachen wie Notting Hill oder Pretty Woman denke, also so zwei der berühmtesten Rom-Coms der Filmgeschichte, dann haben die ja auch immer mit diesem Gegensatz gearbeitet. Also zwei Leute, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen, die extrem gegensätzlich sind, werden von der Kraft der Liebe erfasst und gegen alle Widerstände kommen sie dann doch zusammen oder sie versuchen es zumindest.
Ne? Eben, das ist so der Fantasy-Aspekt daran, weil diese Verpaarung über Schichtengrenzen hinweg, die existiert ja praktisch nicht. Die Menschen verpaaren sich oder verpartnern sich in der Regel im eigenen Saft. Und reiche Leute suchen sich reiche, arme Leute kriegen keine Reichen, also nehmen sie auch die Armen. Das ist, glaube ich, irgendwie so eine anthropologische.
Schöne nehmen schöne, hässliche.
Ja, sowas. Ne?
Eben, ja, aber der so ganze Zynismus der Liebe eben.
Ja, das ist auch das Schöne daran, deswegen ist das Märchenhafte daran, macht es, glaube ich, auch so beliebt. Und ich finde, also du hast jetzt noch nichts dazu gesagt, wie du es findest, mich hat die fast schon ein bisschen umgehauen, diese Serie.
Also ich bin drauf gekommen, als die sozusagen in der Sky PR war, dass sie mit Roisin Gallagher ist. Roisin Gallagher ist die Schauspielerin, die diese Figur der Janet spielt. Und über die haben wir schon mal gesprochen vor ein paar Monaten. Die war nämlich die Hauptdarstellerin in dieser auch wunderbaren Serie The Try, wo es um so eine Alkoholikerin geht, die zu ihrer Familie nach Irland zurückkehrt. Also Roisin Gallagher ist natürlich auch Irin. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Schauspielerin einfach. Das ist jemand, der dich total gefangen nimmt, dem du einfach total gerne zuschaust beim Alltag. Das ist so, man sagt immer früher, der hat eine Stimme, der kann auch ein Telefonbuch vorlesen und es ist interessant. Und bei Roisin Gallagher, der könnte ich eben auch die ganze Zeit in ihrem Alltag zugucken. Und ich glaube, das ist auch bei Romcoms ein ganz wichtiges konstituierendes Element, damit eine Romcom funktioniert. Also wären jetzt Hugh Grant und hier Dingens.
Wie meinst du jetzt? Bei Notting Hill und Julia Roberts.
Julia Roberts. Hätten die keine Chemie gehabt oder wären die nicht jeder für sich irgendwie interessant gewesen als Figuren, dann hätte die Romcom funktioniert. Und das Gleiche natürlich auch bei Harry und Sally oder sonst was. Und ich finde, dass ein Grund, warum The Lovers wirklich gut funktioniert, ist, dass diese beiden Figuren halt interessant sind, dass man denen gerne bei ihren Annäherungs- und Fluchtbewegungen, die sie eben über diese 6 Folgen, die seit dem 1.11. bei Sky verfügbar sind, gerne zuschaut.
Wobei ich finde, also er sie trägt, ist der Darsteller vom Seamus, ist Johnny Flynn, den kannte ich ja vorher gar nicht.
Kanntest du ihn auch nicht als Musiker, weil der Typ ist eigentlich ziemlich bekannter, so Indie-Folk, der hat auch, findest auch bei YouTube x Songs und ein, zwei Hits von dem. Das ist wirklich ein super Typ, auch so Sänger und Gitarrist.
Als Johnny Flynn oder als?
Nicht die Figur, sondern der Schauspieler Johnny Flynn. Der ist aber auch mittlerweile ganz gut im Geschäft. Der war bei einer recht populären Sitcom in England, Lovesick. Der hat in Emma, so einer Jane Austen-Neuverfilmung gespielt. Und er hat im Stardust, das ist ein David Bowie-Biopic, der allerdings relativ schlechte Kritiken bekommen hat, David Bowie gespielt.
Verrückt, ja. Interessanterweise ist es so, dass es hier, er ist ein bisschen so eine eher linkische Figur, obwohl er eigentlich vor Selbstbewusstsein nur so strotzen müsste. Und sie ist, obwohl ihr das Selbstbewusstsein durchaus mal durch den Boden krachen könnte, hat sie eine unglaubliche Stärke, die sie transportiert in ihrer Selbstwahrnehmung und in der Art und Weise, wie sie sich selbst in der Gesellschaft verortet. So, das ist noch das, was dann so durch ihre Optik, also diese Roisin Gallagher, die hat so eine herbe Schönheit, die aber sich gar nicht so in den Vordergrund drängt. Also die kann
sieht ein bisschen normalo aus,
aber sie kann halt, weil sich hier auch alles spielt, also sie läuft manchmal in ihrem verranzten Supermarkt-Kassiererinnen-Outfit rum und manchmal zieht sie sich halt elegant an, um sein Niveau zu erreichen, also zumindest optisch sein Niveau zu erreichen, und sie kann beides total gut tragen. Man kauft ihr alles ab und dadurch trägt sie es auch. Also so ihre Ausstrahlung ist unglaublich prägnant. Was aber auch ganz wichtig ist an dieser Geschichte, ist, anders als die Romcoms, die wir jetzt so angesprochen haben, wie Notting Hill oder 4 Hochzeiten und ein Todesfall, die halt immer so auf der persönlichen Draberebene spielen und da auch so diese Zerwürfnisse und Verwerfungen gar nicht aussparen, dass es halt auch Leid in der Welt geben kann. Aber Politik spielt da überhaupt keine Rolle in der Regel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn da mein Überblick stimmt. Selbst wenn es da so wie bei My Big Fat Greek Wedding oder sowas, so ein bisschen was mit Rassismus anspielen könnte.
Ja, oder so Culture Clash-Geschichten gibt es ein paar bei Romantic Comedies.
Ja, aber richtige Politik, die spielt da keine Rolle. Hier spielt die Politik, und wir verraten nicht, worum es dabei geht, eine Rolle. Wir sagen nur, ich sag jetzt nur, es spielt in Belfast und Belfast hat eine Geschichte, die meisten Leute kennen werden. Und wer es nicht kennt, da gab es halt einen jahrzehntelangen Bürgerkrieg. Und der poppt da so rein.
Ja.
Und der macht das aber überhaupt nicht aufdringlich. Also es ist nicht so, dass uns da irgendwas aufgebürdet wird oder dass wir untergraben werden von so einer politischen Metaebene, sondern das sind so ganz kleine Bilder, die irgendwo mal reinsprießen oder ganz kleine Zitate, hier mal ein Spruch, da mal so ein Wandgemälde und sowas. Und es ist auch nicht so, dass es dann irgendwie den großen Bogen spannt und alles unter sich erdrückt, sondern es spielt eine Rolle, weil in Nordirland und insbesondere in Belfast Politik immer eine Rolle spielt. Das lässt sich da einfach nicht aussparen. Und das macht diese Serie, also das macht der Justin Martin, der als Regisseur der Bücher von David Ireland, macht das ganz hervorragend. Also sie machen das im Team ganz hervorragend, ja. Also die Waage zu halten.
Ich glaube, man muss den Namen David Ireland, ich habe ihn mal gegoogelt, ich kann den auch nicht. Das ist ein Dramatiker, ne? Es ist ein nordirischer Dramatiker. Der ist vor allem bekannt geworden mit ein paar preisgekrönten Stücken, also Bühnenstücken. Und das ist der, also er hat schon ein, zwei Sachen gemacht fürs Fernsehen. Er hat zum Beispiel auch in dieser nordirischen Coming-of-Age-Serie Derry Girls, ich weiß nicht, ob du da mal reingeguckt hast, hat er auch ein paar Folgen geschrieben. Aber eigentlich ist das ein Mann von der Bühne. Und ich glaube, da steckt auch einfach so unten Kenner natürlich des Ortes von Nordirland. Und das kommt da ganz gut, wird ganz gut reintransportiert, dieses Thema. Auch so ein bisschen die Tristesse von Belfast. Mhm. Ne? Also er, der Nachrichtensprecher, der natürlich eine Freundin hat, kann man, glaube ich, verraten. Ja, also es ist eine bekannte Schauspielerin, die dann auch noch eine Rolle hat in dieser Rom-Com, also fast teilweise eine Dreiecksgeschichte. Das ist schon, arbeitet schon auch mit diesem Gegensatz, dieses glamouröse Leben von Medienstars und Celebrities in London versus dieses einfache, so ein bisschen öde, triste Belfast. Aber das ist sehr, wie du schon richtig gesagt hast, das ist sehr so, das fließt so mit und wird nicht so aufdringlich erzählt, wie es vielleicht eher schlechter geschriebene Serien vielleicht gemacht hätten.
Und es ist aber auch richtig, dass es das tut, also weil dass diese Rom-Com der klassischen Jahre, also späte 80er bis frühe Nullerjahre, so unpolitisch sein konnten, hatte ja auch was mit der Zeit zu tun. Es war so die Zeit der so eine Epoche, von der man dachte, sie würde ewig werden, ja. In der die Probleme irgendwie alle bewältigbar scheinen und in der die großen Konflikte beerdigt werden, also so vor 9/11 und den großen Bankencrashs und so weiter. Deswegen gab es auch gar keine Notwendigkeit, diese Märchen irgendwelche Metaebenen zu verpassen. Und hier ist es durchaus angemessen und angebracht, das zu tun, weil einfach unsere Zeit so disruptiv ist, dass es, wenn du das nicht tust, gerade an einem Ort wie Belfast, dann erzählst du halt tatsächlich einfach eine Fantasy-Geschichte. Das kannst du machen, das macht Bridgerton zum Beispiel. Also sucht sich eine Zeit aus und thematisiert tatsächlich sogar sowas wie Rassismus, aber kehrt ihn unter den Teppich einer großen, opulenten Optik und lässt es dabei bewenden. Und das darf so eine Serie heutzutage vielleicht einfach nicht mehr machen. Und das ist, dadurch wird sie sehr zeitgemäß und zeitgenössisch.
Genau, deswegen ist das gerade jetzt für die dunkle Jahreszeit und viele dunkle Themen, die uns im Alltag begleiten, eigentlich eine dicke Empfehlung von uns beiden.
Geht voll zu Herzen, wirklich.
Ja, wirklich eine 6-mal, was ist das, 35, 40 Minuten.
Das weißt du
hat man
besser.
Schnell durchgeguckt, vielleicht an 2 Tagen oder einem langen Tag oder einem langen Abend. Etwas, was uns beide irgendwie gefallen hat und uns aufgebaut hat. The Lovers, 6 Folgen, wie gesagt, seit 1.11. bei Sky. Du hast mich gebeten, dich noch auf deine Lieblings-Romcoms anzusprechen.
Ach so, nee, ich dachte,
gibt es die überhaupt? Nee,
nein, ich wollte mich nur vorbereiten, damit du mich nicht wieder überfällst mit irgendwelchen Fragen meiner Top 3 oder Top 7 oder Top irgendwas. Und da habe ich halt in mir gewühlt. So, ich fall jetzt gar nicht zwingend darauf aus,
Wir sind ja beide aus einer Generation, die diese Romcoms als Kino-Events mitgenommen haben. Also die genannten Filme jetzt, die habe ich tatsächlich alle im Kino gesehen, ob es jetzt Harry and Sally ist oder Notting Hill, obwohl ich explizit überhaupt kein Fan des Genres war oder bin. Ich fand die alle okay, weil das sind deswegen Klassiker, weil sie als Filme funktionieren. Aber wie ist dein Verhältnis? Hast du sowas ausgespart früher?
Nein, ich habe es erst nachträglich geguckt. Also ich war damals nicht für eine Rom-Com, für keine einzige, glaube ich, im Kino. Ja. Das war auch so in den, weiß nicht wann das war, wann war Notting Hill, das war sowas wie 97 wahrscheinlich.
Auf jeden
oder sowas,
Fall 90er,
ne?
Ja.
So, da war ich, also da hat mich das, glaube ich, auch abgestoßen, dieses süßliche, zuckrige. So, da war ich, glaube ich, zu politisch, um so etwas überhaupt ertragen zu können. Ich habe das dann alles später gesehen und dann, also mal im Fernsehen, und die liefen ja auch alle in der Heavy Rotation bei Sat.1 und sowas, als man sowas noch geschaut hat, habe ich die auch alle mitbekommen. Und tatsächlich, ich finde, Notting Hill ist ein fantastischer Film, der einfach, der mit herausragenden schauspielerischen Leistungen, der diese Geschichte, die sie erzählen will, also dieses Aschenputtel, umgekehrte Aschenputtel-Ding, einfach in einer liebenswerten Würde erzählt, die einfach großen Spaß macht. Und das habe ich auch, glaube ich, mit meinem Sohn gesehen, als der schon so in so einem Alter war, wo er das alles gecheckt hat. Ich glaube, wir haben uns gut
amüsiert. Also das Konzept der Romantik verstanden hatte schon.
Er hat das Konzept der Romantik verstanden, so auch wenn er Mädchen, glaube ich, eklig fand damals.
Ich hab Notting Hill, glaube ich, tatsächlich seit damals nicht nochmal gesehen. Ich habe mir auch nochmal Gedanken gemacht, welche Lieblings-Romcoms ich habe. Dabei bin ich so ein bisschen auf das Werk von Judd Apatow. Mhm. Da sind ja auch diese, wohl der hat nicht nur Romcoms gemacht, eigentlich auch nicht so typisch, sondern mehr diese wie nennt man das, Bro-Coms?
Nee. Oh, das weiß ich nicht.
Nee, also wenn so...
so Buddies, die miteinander irgendwie so krasse Sachen durchstehen.
Genau, wenn Freundschaften im
Mittelpunkt... Hangover.
Genau. Und da gibt es aber einen, das ist wirklich eigentlich auch eine klassische Rom-Com, dass der Film hört auf diesen fürchterlichen deutschen Synchrontitel Nie wieder Sex mit der Ex. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Der heißt im Original sehr schön Forgetting Sarah Marshall, ist von 2008. Ist von Apatow produziert, ist aber Drehbuch ist von Jason Segel, der auch eine der Hauptrollen spielt. Da geht es um eine Beziehung, die auseinandergeht und dann versucht er, sie zurückzuerobern. Ist einer der lustigsten und schönsten und romantischsten Filme, die ich kenne. Und ansonsten muss ich natürlich noch meine Lieblings-Romcom aus der Gegenwart erwähnen. Das ist die schon hier öfter erwähnte Serie Love von Netflix, ja, wo Judd Apatow ja auch als Produzent mit beteiligt
war. Ja, aber die ist zu versoffen für einen klassischen Romcom-Stoff.
Es ist eine moderne Romcom.
Ja, dann. Genau. Das ist, ne? Also,
da gibt es viele Probleme wie Drogen. Ja. Abhängigkeit und Beziehungsunfähigkeit und so weiter, die aber letztendlich genremäßig schon auch, also Anziehung und Flucht und Gegenbewegung, ja, und Hinbewegung macht diese drei Staffeln, gibt es glaube ich von dieser wunderbaren Serie Love
viel immer noch zu bei Netflix. So. Aber ich finde, es ist eine gute Überleitung, der Fluchtgedanke, den du gerade angesprochen hast.
Sind wir schon beim zweiten großen Thema.
Man kann sich in diesem Thema Romcom, kann man sich ganz schön lange aufhalten, weil es einfach echt in den über 7 Jahrzehnte hinweg massig davon gab, sowas. Ich meine, die ging ja auch schon in der Schwarz-Weiß-Ära los.
Screwball ist im Prinzip auch eine frühe Romcom. Die oberen 10.000, Chris Kelly.
Sowas.
Das war auch schon eine Romcom, genau. Ja, wir kommen zu deinem Lieblingsthema, was auch, glaube ich, in deiner letzten Jahrestop 10 erwähnt wurde. Damals sagte mir das gar nichts, aber als ich dann meiner Familie gegenüber erwähnte, das TV-Phänomen Seven vs. Wild, haben die das dazu benutzt, um diese beiden vorhandenen Staffeln hoch und runter zu gucken und ein gewisses Suchtverhalten dabei zu entwickeln. Ich habe da immer nur mal so über die Schulter geguckt, habe aber jetzt, also du bist der Experte bei Seven vs. Wild, ich bin der Rookie und es gibt jetzt eine neue Staffel, die von YouTube, also es war ein YouTube-Phänomen, zu Amazon Freevee, zu dieser freien, frei zugänglichen Variante, könnt ihr alle gucken, mit Werbung zu Amazon gewechselt ist. Davon ist jetzt eine Folge draußen. Es gibt zwei pro Folge und ich habe aber auch nochmal in ein paar alte Folgen so reingeschaut. Aber vielleicht erklärst du für die Leute, die mit Reality-TV nichts am Hut haben, nochmal ganz kurz, worum es eigentlich geht bei Seven vs. Wild.
Ich glaube auch, dass es tatsächlich richtig viele Leute gibt, die es nicht kennen, obwohl wir es jetzt hier auch schon mal angesprochen haben. Das ist ein klassisches Online-Format, bei dem der Outdoor-YouTuber Fritz Meinecke, muss man auch nicht kennen, so zwei Staffeln lang, die erste in Schweden 2021, die zweite in Panama 2022, jeweils 7 so Leute aus der Influencer-Szene im weitesten Sinne darum gebeten hat, sich ausgerüstet mit maximal 7 Survival-Gegenständen in eine Wildnis zu begeben und dort dann 7 Tage oder 8 Tage waren es, glaube ich, insgesamt zu überleben. Und was heißt überleben? Es war jetzt keine Todesgefahr, aber es gab halt so, es war so, dass die da, die einzige Kontakt nach außen war, war so ein Headset mit einer Kamera und einem Satellitentelefon, das übers Handy funktioniert, aber nicht als Telefon oder Device genutzt werden durfte. Das heißt, die waren tatsächlich komplett auf sich alleine gestellt.
Haben sich selbst gefilmt. Weil sie waren wirklich alleine in der Wildnis. Und das unterscheidet, glaube ich, dieser Move unterscheidet das, glaube ich, von allen anderen Reality-Formaten, die so ähnlich vielleicht funktionieren.
Genau, das ist ein Isolations-Dschungelcamp, das die Leute wirklich an ihre Grenzen gebracht hat. Also denen dabei zuzuschauen, wie sie selber an ihren Möglichkeiten und an ihren Träumen und an ihren Optionen zerschellen, obwohl da wirklich richtig, richtig hartgesottene Outdoor-Experten und Expertinnen, also es waren auch in jeder Staffel darf immer, nee, gar nicht, war in der ersten Mal, glaube ich, keine Frau dabei, in der zweiten durften dann 2 Frauen dabei sein, die aber auch früh rausgeflogen sind. Jetzt ist ein neuer Ansatz, es nennt sich jetzt Teams offiziell und es sind nicht mehr 7, sondern 14, die in Zweierteams halt oder so im Duett sich an verschiedene Orte von Vancouver Island, ganz im Westen von Kanada, durchschlagen müssen. Es ist auch nicht mehr so, dass sie 7 Gegenstände maximal dabei haben können, sondern das, was in so eine 1 Liter Plastikflasche reinpasst. Dafür dürfen sie einen Schlafsack dabei haben, das war vorher nicht der Fall. Also sie dürfen sich ein bisschen besser ausrüsten, sind anders gewappnet, müssen auch nicht mehr so komische Challenges bewältigen, wie bei den letzten beiden Malen, wo sie halt irgendwie aus dem, was da so was da so rumliegt oder was so an Treibgut angespült wird, irgendwelche Dinge basteln müssen. Das ist jetzt halt irgendwie ein bisschen anders angesetzt. Wie das wird, kann ich noch nicht ganz beurteilen, weil ich habe auch nur eine Folge jetzt gesehen.
Das Problem ist tatsächlich, das hat mir auch meine Seven vs. Wild kundige Familie erzählt, ach Mensch, du musst eigentlich mehr als eine Folge sehen, um es zu verstehen. Deswegen habe ich auch noch mal in die älteren Folgen reingeguckt, weil je länger diese Leute auf sich selbst gestellt sind, viele nehmen ja auch 8, 9 oder 10 Kilo ab in diesen 7 Tagen, desto härter wird natürlich das Leben da draußen. Und in der ersten Folge, die jetzt momentan zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, erst draußen ist, sieht man erstmal, ja, was sind das für Teams, dann werden die da ausgesetzt. Welche Frage ich mir gestellt habe, ist, wenn die jetzt zu zweit sind, das ist ja schon eine ganz große Veränderung in dem Format, hat es dann noch denselben Reiz oder denselben Zauber wie vorher, wo die Leute eben alleine in die Kamera gelabert haben?
Ich kann es noch nicht beurteilen, weil
das... Das fand ich recht mutig, diesen Move.
Also, ich weiß nicht, ob es mutig ist. Es nähert sich ein bisschen dem Dschungelcamp an. Also, es gibt jetzt Interaktion. Es ist dadurch auch, und es wurde auch schon gleich mehrfach in den Teasern jetzt der ersten Folge geäußert, es kann sein, dass es jetzt zu Stresssituationen kommt. Die sind auch 14 Tage jetzt da und nicht 7 Tage. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eingepreist, dass die Leute aneinander geraten können. Es wird halt geguckt, wie teamfähig die sind und so weiter. Ich mag das noch nicht so richtig einordnen. Ich finde es auch tatsächlich, man kann es ein bisschen, glaube ich, auf sich einwirken lassen die nächsten Wochen. Man kann es aber auch lassen. Es ist nichts, was man jetzt irgendwie zwingend sehen müsste. Auch gerade, weil die Menschen, die daran teilnehmen, glaube ich, einer großen, großen Mehrheit der restlichen Menschen in diesem Land unbekannt sein dürfte. Also es gibt da so einen Influencer, der heißt Trimax. Das ist ein Gamer, also da einer, der sich selber beim Zocken zusieht, und da hat Millionen von Followerinnen, die das sehen wollen, und ist wahrscheinlich steinreich, und es ist, glaube ich, ein
und richtig... Und spielt Fußball hier bei Victoria Hamburg, hat mir mein Sohn erzählt.
Genau, der spielt selber noch Fußball, ist aber jetzt auch nicht über die Sportskanone und sowas. Aber das ist so ein typischer Influencer, der glaube ich, nicht die hellste Kerze im Leuchter ist, aber ein ganz gutes Auskommen hat damit, und solche Leute. Joey Kelly ist natürlich dabei. Es sind zwei Frauen dabei, die wohl so Outdoor-Erfahrung haben, und die meisten von denen haben Outdoor-Erfahrung. Es gibt aber auch einen DJ, der heißt Reese, der hat ist nicht dafür bekannt, also eher im Gegenteil, der wird eher überfordert sein vom ersten Moment des Ankommens an. Und jetzt schauen wir halt mal zu, was die so machen da. Aber das ist auch tatsächlich nur die eine Komponente dieser Serie, die sie für mich so faszinierend macht, weil die andere tatsächlich wieder einen politischen Hintergrund hat, weil das ist natürlich ein Format, man schickt Menschen, die alle sehr, sehr kernig sind, in die Natur, in die Einsamkeit, in die Wildnis, um dort zu überleben. Das Ganze ist nicht umsonst von jemandem wie Fritz Meinecke gemacht, der durchaus dazu neigt, so rechtsschwurblerisch anfällig zu sein, der auch schon dafür bekannt war, sexistisch aufgefallen zu sein in mehreren Formaten, die er gemacht hat. Das ist halt sozusagen YouTube-kundig, und der auch nichts gegen toxische Männlichkeit hat. Also hat er so in einem seiner vielen Videos erwähnt und sowas. Und es ist nicht, kommt nicht von umgekehrt, von ungefähr, dass dieses Format in der Vorbereitung schon richtig harte rechte Schwurbler und Schwurblerinnen angezogen hat und die dann aber nicht mitgenommen wurden. Aber es gab einen der Dokumentarfilmer namens Andreas Kieling, den werden einige kennen.
Natürlich, ja.
Der ist sogar Bundesverdienstkreuzträger, und der hat sich gleich mal, bevor sie die Insel betreten haben, hat er sich durch so sexualisierte Übergrifflichkeiten hervorgetan, wurde deswegen rausgeschmissen.
Ja, das war, glaube ich, mit die größte Nachricht im Vorfeld des Formates. Ich glaube auch nicht, dass wir da jetzt noch länger drüber reden sollten, weil da ist alles zu gesagt. Man weiß ja jetzt nicht genau, was genau.
Nee, das nicht, aber man merkt, was so ein Format, so ein Prepper, Schlepper, Bauernfänger, was das für Typen anzieht. So. Und es sind auch viele von denen, die da sind, die transportieren, glaube ich, ein sehr, 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 sehr tradiertes Männlichkeitsbild. So, das habe ich zumindest das Gefühl bei dem, was ich jetzt anfangs gesehen habe. Auch wenn da so Typen wie Knossi dabei sind, noch so ein Influencer, der, glaube ich, der so überhaupt gar nicht kernig ist und sowas. Aber auch einer ist, der gut am Ballermann rumstehen könnte und die ganze Zeit besoffen durch die Gegend brüllen kann. So. Das heißt, es wird eine bestimmte Blase von Menschen angesprochen, aber es ist trotz allem und gerade weil die es auch geschafft haben, da so Selbstreinigungsprozesse in Gang zu setzen und die Leute, die halt zu weit außerhalb des gesellschaftlich akzeptablen Konsenses stehen, rausgeworfen haben, darf man dem durchaus eine Chance geben und sich das angucken, unabhängig davon, was das für Typen anzieht.
Du hast mal gesagt, ich glaube, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, als ich noch gar nichts davon gesehen hatte, dass eines der, was faszinierend an dem Format wäre, wäre praktisch sozusagen dieser Abstieg oder diese Veränderung der Menschen von diesen Medien oder TV-Personalities, die sie am Anfang noch sind, die sich filmen, zu Leuten, denen es wirklich ans Leder geht, in Sachen Einsamkeit, in Sachen ja widrige Einflüsse der Natur und so weiter. Ist das nach wie vor etwas, wo du sagst, da freust du dich drauf oder da bist du gespannt, was die Natur mit denen macht? Weil ich glaube, das ist ja dann der andere Kernpunkt des Formats.
Ne? Genau, das ist der andere Kernpunkt. Ich weiß nicht, ob das Teammodell das nach wie vor aufrechterhalten kann, weil du hast immer jemanden, der dich aus der Scheiße rausholen kann. Und du hast immer einen Ansprechpartner. Ja. Die hatten niemanden zum Kommunizieren. Ja. Die haben nur Selbstgespräche geführt.
Und ich habe mir auch von meiner Familie, also den Experten sagen lassen, es gab Leute, die sind einfach ausgestiegen, weil sie diese Einsamkeit nicht mehr ausgehalten haben.
Ja, und das sind 7 Tage. Das ist mein denkt immer so, puh, es geht doch ratzfatz vorbei. Manchmal denkt man sich am Montag, huch, ist schon wieder Sonntag. Nee, umgekehrt. und das ist, das macht was mit Menschen. Und das macht, vielleicht ist das auch das, was ich mir davon erhoffe, dass diese Menschen, die von sich selber denken, die Allergrößten zu sein, so auf sich selbst zurückgeworfen werden und ihre eigenen Grenzen erleben. Das ist, glaube ich, etwas, was in der Survival-Szene sehr verbreitet ist, diese Bereitschaft dazu. Aber die bei diesen Großmäulern, die damit hier jetzt gezeigt werden und sich auch selbst präsentieren dürfen, nochmal eine eigene Komponente entwickeln dürfte. Also ich gehe schwer davon aus. Aber ich glaube nicht, dass es nochmal die Tiefe von Panama entwickeln kann, das ich gesehen habe. Ich habe Schweden nicht gesehen. Das war, das, da habe ich 2, 3 so Sequenzen mal draus so nachgeschaut. Da war es vor allem arschkalt. In Panama war es vor allem richtig verregnet. Und jetzt soll wohl der größte Trigger sein, dass es da sehr viele Tiere geben kann.
Also Wölfe und Bären.
Genau, ganz am Anfang haben sie sehr verdächtige Tierspuren so in ihren Lagern gesehen. Also da könnte es halt auf ganz andere Art gefährlich werden. Und ich glaube, dass Amazon Freevee zusammen schon so, dass sie schon, wie nennt, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, so Vorbereitungen treffen. Dass da niemand wirklich ernsthaft zu Schaden kommt. Die haben ja auch Notfallkits dabei, also so
Verbandsspray haben sie also
sowas
dabei, ja.
Genau. Sobald sie es benutzen, müssen sie, glaube ich, die Insel verlassen, so dann sind sie raus. Man kann da auch Geld gewinnen und so. Das dann in der Regel verspendet wird, so wie ich das verstanden habe. Aber es kann einiges passieren. Ich glaube allerdings nicht, dass es so Ultima wird, also dass die Menschen da wirklich in Gefahr geraten. Dafür ist die Gefahr für den Sender zu groß, dadurch wirklich richtig Probleme zu kriegen.
Also ich bin mir immer noch nicht sicher, nachdem ich jetzt ein bisschen reingeguckt habe, ob das mein Format ist. Ich sehe aber ein, dass es wirklich eine sensationell gute Formatsidee ist, die der Meinecke da hatte. Und ich bin mal gespannt, kann gut sein, dass ich da mal ein bisschen weitergucke jetzt bei der Kanada-Staffel, wie mich diese Figuren reinzieht, habe ich mir auch natürlich von meiner Familie sagen lassen. Und das ist natürlich aber auch eine Weisheit, die bei allen Reality-Formaten trägt. Je länger du das guckst, desto wichtiger wird es dir zu wissen, zu erfahren, was wird aus den Leuten, ne? Das möchte man dann einfach wissen.
Genau, man baut so parasoziale Beziehungen auf zu den Leuten. So, also ich muss mal ganz kurz noch einwenden, das ist nicht von ihm. Das gab ein ähnliches Format in den USA, das nannte sich Alone. Und daran dockt es an. Also es ist nicht seine Erfindung, aber er hat es auf seine Art und Weise adaptiert.
Und ein Wort, was ich jetzt erst gelernt habe, der Bushcraft-Trend oder Bushcraft-Szene, das sind diese Leute, die eben mit diesen Survival-Sachen rummachen. Da gibt es auch x Influencer, die ihren ganzen Karriere sich auf dieses Survival und ja, was mache ich eigentlich ohne oder mit wenig Equipment irgendwo in der Natur. Gab es den schon vor Seven vs. Wild oder Okay, ja, ja, dann haben die den praktisch ein bisschen aufgegriffen.
Das ist eine Prepper-Kiste. So, ja. Das sind Prepper. Also das, ich lasse jetzt mal die Frauen raus, weil es echt selten Frauen sind. So, das ist diese Prepper-Community. Und die sind verschwörungsanfällig, sowas. Ich will das nicht überdramatisieren. Ja,
sie sind anfällig, aber wir dürfen natürlich nicht Leute, die gerne in der Natur sind und mit so Survival-Sachen sich beschäftigen, grundsätzlich als Prepper und Verschwörungstheoretiker
um Gottes Willen. Nein, das geht nicht allen so. Genau. Aber die sind eng miteinander verzahnt. Und ich glaube, dass diese Prepper-Bewegung so groß geworden ist jetzt in dieser ideologischen Atmosphäre, in der wir uns bewegen, hat auch damit zu tun, dass dieses Format so populär werden konnte. So, das ist, man kann es nicht trennen. Nein, das sind nicht alles Prepper. Das sind halt auch teilweise, sind es totale Naturburschen und Madeln und sowas und wahrscheinlich wählen die teilweise grün. So, aber ich weiß es nicht.
Es gibt bestimmt auch grüne Prepper.
Es gibt wahrscheinlich auch grüne Prepper, ja.
Gut, also ich würde sagen, zweimal pro Woche, dienstags und freitags, glaube ich, gibt es eine neue Folge von Seven vs. Wild bei Amazon Freevee, also für jeden zu sehen, auch für diejenigen von euch, die kein Amazon Prime-Abo haben. Und ja, macht euch am besten selbst ein Bild von diesem Reality-Format. Und damit kommen wir von der non-fiktionalen Wildnis in die fiktionale Wildnis und zu einer neuen Western-Serie, Lawman, Bess Reeves. 8 Folgen hat die, startet am Sonntag, 5.11. mit einer Doppelfolge bei Paramount Plus. Danach gibt es jeweils eine Folge im Wochenrhythmus. Und Lawman Doppelpunkt Bess Reeves ist eine sogenannte Anthology-Serie. Geplant ist nämlich, dass nach der legendären Western-Figur Bess Reeves, über die wir eben gleich reden, weitere Serien unter diesem Titel Lawman kommen, die auch den Wilden Westen geprägt haben. Ich weiß gar nicht. Ich sollte, glaube ich, ein bisschen was darüber zu erzählen.
Also, ne? Es gab auch nur 3 Folgen zu sehen. Also ich kenne noch nicht so wahnsinnig.
Ich habe 2,5 Folgen gesehen. Also Lawman ist das neue Projekt von Taylor Sheridan, der Mann, der praktisch Paramount Plus im Alleingang bespielt mit seinen Geschichten, möchte man fast sagen. Und dieses Mal hat er sich eben der Figur des ersten schwarzen Gesetzeshüters des Wilden Westens gewidmet. Eine Figur, also dieser Bess Reeves, der schon öfter in anderen Filmen, Serien, Geschichten als Nebenfigur auftauchte, aber dem man jetzt eine eigene Serie gewidmet hat. Und das absolut zu Recht, weil ich finde, diese Lebensgeschichte von diesem Bess Reeves ist total faszinierend. Also der hat als Sklave gelebt im amerikanischen Bürgerkrieg, hat auf der Seite seines Südstaaten-Sklavenhalters, einem späteren Politiker, auf der Seite der Konföderierten gekämpft und hat sich dann irgendwann von seinem Sklavenhalter losgesagt, wohl in einem Streit, wo er ihn beim Kartenspiel irgendwie niedergeschlagen hat und dann geflohen ist. Ganz genau weiß man das nicht, in der Serie wird so erzählt, aber in der Realität könnte es auch so gewesen sein. Und dann ist er geflüchtet, weil man natürlich nach ihm gesucht hat. Und dann hat er sich über eine gewisse Zeit in einem Indianerreservat versteckt und hat da mit Indigenen gelebt, hat auch deren Sprache gelernt, ist wie so ein Familienmitglied geworden, und als dann da auch wieder ein Massaker stattfindet, wird er praktisch von so einem Sheriff irgendwie unter seine Fittiche genommen. Man erkennt, dass er ein guter Typ ist mit einem klaren Gerechtigkeitskompass, dass er unfassbar guter Schütze ist, und dann wird er sozusagen als Deputy Marshal eingestellt, wird später dann selber Marshal, der erste, ich glaube, westlich des Mississippi, der erste schwarze Marshal westlich des Mississippi, und hat dann eine unglaubliche Karriere. Ich glaube, er ist 1908 oder sowas gestorben. Er hat 3000 der gefährlichsten Verbrecher des Wilden Westens festgenommen, ohne jemals selbst verletzt worden zu sein, und ist ja ein großer amerikanischer schwarzer Held im Prinzip. Und jetzt erst gibt es eine Serie über ihn.
Ja, aber du hast ja erwähnt, dass er schon öfter mal irgendwie in anderen Serien vorgekommen sein soll.
Sogar, das fand ich so witzig, wir haben, glaube ich, mal vor 2 Jahren oder so über diese deutsche oder europäische Neuverfilmung von In 80 Tagen um die Welt geredet, ne, mit Leonie Benesch.
Ja, ja.
Da ist auch Bess Reeves aufgetreten im Wilden Westen.
Ja, und interessanterweise, wo du von Taylor Sheridan gesprochen hast, der ja vor allem für diese Yellowstone Reihe verantwortlich ist, sowas. Angeblich soll er auch, ich kann mich nicht erinnern, in diesem Spin-off 1883, also dem Prequel 1883 aufgetreten sein. Und witzigerweise wird das hier auch als Spin-off von Yellowstone deklariert von Paramount. Habe ich jetzt nicht erkennen können, inwieweit da die Zusammenhänge sind.
Hast zumindest nicht in den ersten 1883 zu Ende gesehen? Nee, weil hab ich habe es nicht zu Ende gesehen. Ich weiß nicht, ob die Figur Buzz Reeves da auftritt.
Ich habe keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall, es findet in diesem Kosmos statt. Ich finde allerdings tatsächlich, also mich hat die ein bisschen ratlos gemacht, die Serie.
Ja.
So,
mich auch.
Ich habe es gespürt, dass da eine Relevanz drin steckt, dass da halt auch gerade so eine Relevanz fürs amerikanische Selbstbewusstsein und für die Geschichtsschreibung dieses aufgewühlten Landes wichtig ist. Ich hab gespürt, dass diese Person von einem ehrlichen, aufrichtigen Gerechtigkeitssinn getrieben ist und so. Und trotzdem fand ich die sehr, sehr defensiv in ihrer Verortung der Person da, wo sie sich befindet, nämlich als einziger Schwarzer in einem weißen Umfeld, das noch stark vom amerikanischen Bürgerkrieg, also von der frisch beendeten Sklaverei geprägt war. Und das alles spielt eine Rolle, aber so als wenn das irgendwie so ein Vorhang am Fenster ist, den man auf und zuziehen kann, ja. Und dann wenn er aufgezogen ist, ist er weg und das Licht kommt rein. So, ich habe es nicht ganz verstanden, was die uns eigentlich damit sagen wollen.
Ich fand's auch, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, bei meiner Anmoderation werden aus herausragend guten Geschichten auch immer gute Serien. Ich finde, diese Biografie von diesem Buzz Reeves ist der Hammer. Also da kannst du so viel geile Sachen erzählen. Und es liegt auch nicht an dem Schauspieler, an dem Hauptdarsteller David Oyelowo. Das ist ja eigentlich ein Brite. Der ist von der Royal Shakespeare Company, ist Officer of the British Empire aufgrund seiner schauspielerischen Verdienste. Und er war Sheriff Holston in der, wie ich fand, ja ganz hervorragenden Science-Fiction-Serie Silo, über die wir hier gesprochen haben.
Ja,
weißt du noch?
Ja.
In den ersten zwei Folgen. Also der Typ ist eigentlich, der hat was, der kann was. Und ich fand trotzdem seine Figur, Buzz Reeves, irgendwie nicht so fesselnd. Das ist so wie so eine Heldenverehrung, die Serie. Man sieht ihn immer, er ist ein toller Familienvater, er ist ein toller Schütze, er ist ein Mann mit ganz großem Gerechtigkeitssinn, der immer, wenn er dann halt schießen muss, ihm das eigentlich leid tut und er da innere Kämpfe mit sich austrägt. Aber ansonsten sind das wie so Kalenderbilder. Das sind oft so ganz kurze Szenen. Dann wird dann so und so, County 1883. Und dann siehst du wieder eine kleine Szene, wie er irgendwas macht. Und das war's dann wieder. Dann gibt's einen Überfall. Mich hat's auch ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ja. Also die Serie wirkt am Anfang wahnsinnig interessant, weil diese Geschichte von diesem Buzz Reeves so toll ist. Und dann machen die aber irgendwie wenig draus.
Es ist fast schon lächerlich teilweise. Also so, es erinnert optisch manchmal so ein bisschen eher an Fackeln im Sturm, obwohl es dieses ganze Genre so seit der mit dem Wolftanz ja schon sehr viel weiter war. Also so das ist alles sehr, sehr glatt, sehr, sehr aseptisch.
Ja.
Es klebt die ganze Zeit so ein Zuckerguss aus Geigen darüber. In jeder Sekunde findet irgendeine Art von Vertonung statt, die Bilder bestätigen soll. Und dann gibt's so eine Szene, wo er relativ spät, ich spoiler das jetzt einfach mal, erfährt, dass er Vater ist und trifft das erste Mal sein kleines Kind. Und dann spielt er mit dem irgendwie auf dem Bett, während seine Frau so selig daneben liegt und so belämmert lächelt. Und er ist, im Grunde genommen ist er so ein Woker-Vater aus Kreuzberg im Jahr 2023. Während die Männer damals tendenziell eher dazu geneigt haben, ihre Gehirne und die Frauen zu verdreschen, anstatt so mit denen umzugehen. Also das ist fast schon peinlich, was sie da machen. Aber es ist trotzdem in dieser Darstellung der Gerechtigkeitslücke, die er zu füllen versucht in einem Land, das gerade auf der Suche war nach seiner eigenen Richtung und nach seiner eigenen Zivilisation, so nach diesem Desaster des amerikanischen Bürgerkriegs. Das spielt so in den 70er Jahren, also fängt in den mittleren 60ern an, 1860ern und geht dann so in den 1870ern weiter, hat mit dem Vorteil, dass die überhaupt alle nicht null altern. Das ist schon nicht uninteressant, wie er versucht, in diese Gerechtigkeitslücken reinzustechen. Mit so einem Friedensrichter oder so einem Richter, gespielt von Donald Sutherland, der immer so in seinem Rücken steht. Und diesem Dennis Quaid als der Sheriff, der ihn so da reingeholt hat. Der erinnert so an diesen Kutscher von der mit dem Wolftanz. Das ist so ein versoffener Idiot, der so ja aus dem Herzen kommt und so.
Also kaputte Typen, die komplett kaputte Typen, die so Gesetzeshüter sind. Sowas mag man ja eigentlich gern sehen. gesehen im Western. Ich finde diese Geschichte, ich sage es jetzt zum dritten und letzten Mal, diese Geschichte bietet so unfassbar viele Chancen und irgendwie ist da trotzdem eine relativ mittelmäßige Serie draus geworden. Und vielleicht sollte Taylor Sheridan einfach mal ein bisschen weniger Projekte betreiben, dann ein bisschen mehr Sorgfalt auf das einzelne Projekt dann vielleicht verwenden. Deswegen, ich glaube, wir haben hier beide eine ähnliche Meinung zu der Serie Buzz Reeves, dass da eigentlich eine Chance verschenkt wurde.
Genau, aber für Yellowstone-Fans ist da auf jeden Fall was dabei. So, also es ist nicht so, dass
die komplett enttäuscht werden. Findest du da einen Anknüpfungspunkt zu Yellowstone?
Ja, der hat auch, der ist ein bisschen glatt gebügelt, aber er ist nicht komplett sauber. Also es ist nicht 50er-Jahre-Western. So, ja. Man sieht da schon auch die Drastik der damaligen Zeit, die kommt schon immer wieder mal durch und es ist auch teilweise ganz schön blutig und so. Also es ist nicht so, dass es so eine Hochglanzfolie ist.
Ja.
Aber man muss schon einiges abkönnen, was so Romcoms betrifft. Dann kommt man damit, glaube ich, ganz gut klar.
Vielleicht zum Abschluss noch was Positives zu sagen. Ich finde diese Taylor Sheridan Sachen oft ein bisschen zu glatt, ein bisschen zu konventionell. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sind wieder 20 Jahre zurückgerudert im Fernsehen, in der Fernsehästhetik bei Taylor Sheridan Stoffen. Auf der anderen Seite, was ganz gut ist, die Dialoge sind oft recht ordentlich. Mhm. Also die Leute reden gutes Englisch oder interessantes Englisch. Sie haben einen guten Wortschatz, sie haben interessante Dialekte. Also auf die Sprache, der Sprache hört man oft gerne zu, wenn sich die Taylor Sheridan-Figuren unterhalten. Das ist ja bei Yellowstone genauso. Wir haben ja oft gesagt, es ist eigentlich wie Dallas, 40 Jahre später, nur mit besseren Schauspielern und besseren Dialogen. Das trifft hier auch ein bisschen zu.
Genau, und wer letztes Jahr, oder was dieses Jahr The English gesehen hat zum Beispiel, dass das Western-Genre tatsächlich nochmal neu denkt, für den ist das hier nichts. Aber ich glaube, wer damit klarkommt, dass es ein bisschen cheesy ist, der oder die wird hier ganz gut bedient.
Richtig. Und damit kommen wir zur nächsten Serie. Unwanted bei Sky ab 3.11. 8 Folgen, ziemlich lange, 60 Minuten. Und Jan, worum geht's in Unwanted?
Es geht um ein Passagierschiff, um ein Kreuzfahrtschiff, so ein Luxusliner. Ich weiß nicht, ob es ein Luxusliner ist, aber es ist halt einer schon. von diesen häuserblockgroßen Kolossen, der durchs Mittelmeer streift mit insgesamt 5000 Passagieren inklusive Crew, die so ein bisschen durch die schöne Nacht schippern und plötzlich treffen sie auf ein havariertes Flüchtlingsschiff, wo sehr viele Menschen ums Leben kommen. Das wird dann manchmal so im Gegenschnitt gezeigt, wie die Leute an Bord an Bord des Luxusliners in den Pool springen und gleichzeitig springen die Leute von diesem Seelenverkäufer ins Wasser und ertrinken. Und 28 werden gerettet, werden an Bord geholt und dort auf so einem ganz komfortablen Deck untergebracht und sowas. Aber die Reederei beschließt relativ schnell, dass sie die nicht nach Italien bringen will, weil ja auch die rechtliche Situation, also Schlepperei wird praktisch alles, was Rettungsmaßnahmen sind, da mittlerweile als Schlepperei angeklagt. Und das ist eine rechtlich sehr, sehr, sehr heikle Grauzone für so eine Reederei. Deswegen beschließt die Reederei, den Kapitän damit zu beauftragen, die zurückzufahren nach Libyen, um da ausgesetzt zu werden. Und das merken wir relativ schnell, wissen die 28 Geflüchteten, kommt nahezu einem Todesurteil gleich, weil das wirklich höllische Zustände sind an diesen durch das Migrationsabkommen mit Italien eingerichteten Zwischenlagern, die eigentlich eher Konzentrationslager sind. Und das ist die Geschichte. Wir erleben, wie Oliver Hirschspiegel so ein halber Tatsachenbericht von einem Journalisten namens Fabrizio Gatti entlang sehr, sehr persönlicher Schicksale der Menschen an Bord erzählt.
Also ich glaube, ich habe es so gelesen, dass die Serie basiert auf einem Buch namens Bilal des Investigativjournalisten Fabrizio Gatti. Es soll so eine Art italienischer Günter Wallraff sein. Aber was von diesem Gatti in der Serie drin ist, sind sozusagen diese Backstories von diesen Geflüchteten.
Weil okay, nicht die Schiffsstory.
Wir erfahren, der Gatti hat kein Buch über ein Kreuzfahrtschiff geschrieben, das Geflüchtete aufnimmt, sondern in dieser Serie erfahren wir von den verschiedenen Geflüchteten eben, was ist eigentlich vorher passiert, was ist denen widerfahren. Und da hat man sich wohl bei diesen Schicksalen, bei der Schilderung dieser Schicksale, hat man sich wohl sehr stark an diesen Gatti-Berichten
orientiert. Okay, gut, aber das schimmert auch durch. Also weil das Besondere an dieser Serie, um schon mal so ein bisschen in die Wertung reinzugeraten, ist, dass sie sehr konsequent aus der Perspektive der Flüchtenden erzählt wird. Obwohl die Menschen an Bord, die dargestellt werden von so einem gemischt deutsch-italienischen Cast, Von den Deutschen kennt man zum Beispiel Silvester Groth und Barbara Auer, die so ein deutsches Ehepaar spielen, wo sie wohl offenbar stark depressiv ist und öfter an Bord verschwindet und sie mit ihrem gemeinsamen Sohn Jürgen, ob immer der Jürgen heißt, gespielt von Jonathan Berlin, der gleichzeitig so ein Decksteward ist, geraten sie halt so in ganz verschiedene persönliche, private Verwicklungen rein. Und es gibt noch mehr einzelne Geschichten, die erzählt werden, so über italienische Protagonistinnen und so, die aber immer im Licht oder im Schatten der Geschichten von den 28 Geflüchteten stehen, die im Grunde genommen die Geschichte leiten und so in Richtung dieser Verzweiflungstat, die sich da andeutet, weil sich die das nicht gefallen lassen, nach Libyen gebracht zu werden. Mehr will ich dazu aber gar nicht sagen. Ich will noch nicht verraten, was da passiert.
Also die Geschichte ist ja so, ich habe jetzt nur die erste...
Nicht zu viel verraten jetzt.
Ja, die erste Folge gesehen und glaube ich noch ein bisschen von der zweiten. Diese 28 werden erstmal in so einem getrennten Flügel des Schiffes untergebracht und die sollen da auch nicht rausgehen und die werden medizinisch versorgt und so weiter. Und die anderen Passagiere des Schiffes, das sind nicht nur Deutsche und Italiener, das sind glaube ich auch Briten und Franzosen und so. Also so ein bisschen, das ist eine Serie, in der sehr viele Sprachen gesprochen werden, auch verschiedene afrikanische Dialekte, Französisch, Deutsch, Englisch und so weiter. Jessica Schwarz spielt noch die Co-Kapitänin, glaube ich, erste Offizierin. Aber ich fand eigentlich nicht, dass die konsequent aus der Perspektive der Geflüchteten erzählt wird, sondern es ist einfach ein klassisches multiperspektivisches Erzählen, weil du lernst ja auch diese ganzen Europäer betuchteren oder mittelbetuchteten Leute kennen, die auf dem Kreuzfahrtschiff da halt rumfahren.
Das stimmt. Ich wollte auch nicht sagen, dass deren Geschichten nicht vorkommen, aber das ist immer alles, was da passiert an Bord, steht irgendwie im Fokus dieser Geschichte mit den 28 Geflüchteten. Die dominieren diese Geschichte und normalerweise ist es, wenn von europäischer oder amerikanischer Seite so eine Geschichte erzählt wird, geht es eigentlich immer nur darum, was macht das eigentlich mit uns? Und hier geht es darum, was macht es eigentlich mit denen, dass sie abgelehnt werden, dass sie wieder dass die soziale Hygiene an Bord wichtiger ist als das Überleben dieser Menschen, die halt wirklich aus, und das wird sehr, sehr eindringlich geschildert, aus der Hölle kommen, also aus verschiedenen Höllen, die durchaus auch mal einfach aus einer gewissen Armut kommen und so glücksritterhaft versuchen wollen, ein besseres Leben zu haben, aber eben auch immer, es geht immer wieder um Folterspuren, die sie haben, und diese Folterspuren sind auch manchmal sogar selbst beigefügt und so. Es wird sehr, sehr vielschichtig davon erzählt, was ist eigentlich gerade los in der Welt, dass diese Migrationsströme erzeugt und was macht das mit den Leuten, die flüchten, aber was macht das auch mit den Leuten, die mit diesen Geflüchteten zu tun haben? Und das macht, finde ich, Oliver Hirschpiegel, ich meine, es ist Oliver Hirschpiegel so, der hat immer so einen Hang zum Melodrama und zum Pathos und zur Überinszenierung, aber er macht
es hier nicht. Für das Drehbuch kann er ja nichts.
Nee, nein, aber für die Inszenierung kann er was, so. Und ich finde aber, dass diese ganze Geschichte nicht didaktisch ist. Also sie oktroyiert uns ganz selten was auf. Manchmal ist es so, dass die Leute ein bisschen arg offensichtlich dieses Thema diskutieren, so dass die an Bord sind, diese Fremdkörper, als dass sie es ja empfinden. Aber ich kaufe dem ganzen Projekt ab, dass sie wirklich ein Herz für die Beteiligten haben. Und das finde ich schon mal was.
Aber ist es auch eine wirklich gute, fesselnde Serie? Weil da bin ich mir nicht so sicher. Ich finde, die Geschichte ist mega interessant und auch mega wichtig und hat natürlich auch das Herz am rechten Fleck. Ist ein bescheuerter Begriff, aber mir fiel jetzt gerade nichts Besseres ein. Also es vertritt die richtige Sache. Aber trotzdem habe ich mich da so ein bisschen durchgequält, weil ich die Charaktere teilweise... ja, so ein bisschen hölzern fand. Also das ist jetzt nichts, was dich, also und wenn dich ein Film oder eine Serie nicht über die Charaktere reinzieht, dann habe ich immer grundsätzlich ein Problem damit und das hatte ich hier.
Ja, also mich haben zwei von den Geflüchteten haben mich charakterlich reingezogen, diese Deutschen insbesondere. Ich glaube, ich habe eine Version gesehen, die komplett in Englisch ist, so mit, also auch die Deutschen sprechen Englisch, es wird immer so ein bisschen Italienisch, wird manchmal untertitelt. Die Deutschen sprechen Englisch. Vielleicht habe ich dadurch auch nicht so richtig den Anker da reinbekommen, aber es ist so, es stimmt schon, die Personen sind nicht, also die Persönlichkeiten, was ja das horizontale Fernsehen so ausmacht, den Menschen beim Entwickeln zuzugucken, das ist hier jetzt nicht so ausgeprägt. Deswegen würde ich da jetzt auch keine Eins mit Sternchen geben der Serie, aber ich finde, sie begibt sich sehr ernsthaft und authentisch, glaubhaft und mit einer gewissen Überzeugung auf die Suche nach den Gründen, warum die Menschen an Bord nicht nach Libyen wollen und warum die Menschen, die schon an Bord waren, gerade mit dieser ganzen Situation hadern, aus welchen Gründen auch immer.
Von den Themen und den ganzen Ideen rund um diesen ganzen komplexen Themenkomplex, sage ich jetzt mal, finde ich die Serie auch gut. Nur vielleicht hätte ich mir dann doch lieber eine Dokumentation angeguckt.
Aber ich hätte sie auf jeden Fall kürzer gemacht. Ich hätte sie nicht achtmal fast eine Stunde gemacht. Ich glaube, das hättest du mit der Hälfte der Zeit, hättest du es gut erzählen können.
Ja. Also es ist kein Triangle of Sadness, ist ja auch der andere große Film, der auf dem Kreuzfahrtschiff spielt, der die Goldene Palme gewonnen hat. Aber schaut mal rein, ob es was für euch ist. Ich hatte eher Probleme, emotional anzudocken bei Unwanted, auch wenn die Geschichte, die erzählt wird, total interessant ist. Kommen wir zum nächsten Thema. Das ist ein Film ausnahmsweise mal, ein Biopic namens Nyad, der auf Netflix kommt ab 3.11., 2 Stunden lang. Und den habe ich mir im Kino angeguckt, weil ich einen Text darüber geschrieben habe. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich wusste tatsächlich nicht, wer Diana Nyad ist.
Ich auch nicht.
Du wusstest es auch nicht. Nee. Ne? Obwohl das eine ganz, ganz große Geschichte war vor einigen Jahren oder vor 10 Jahren. Nämlich Diana Nyad ist eine amerikanische Langstreckenschwimmerin, die in den 70er Jahren ganz viele Rekorde gebrochen hat, indem sie von irgendwelchen Küsten zu anderen Küsten über viele, viele Kilometer geschwommen hat. Und war so eine TV-Kommentatorin dann nach der Karriere. Mit 30 hat sie sich zur Ruhe gesetzt, war so eine TV-Personality in Amerika. Und an ihrem 60. Geburtstag, wo der Film beginnt, beschließt sie, ja, okay, ich muss noch mal irgendwas machen mit meinem Leben. Und dann versucht sie, etwas zu schaffen, was sie eben mit 28, woran sie mit 28 gescheitert ist, nämlich den sogenannten Mount Everest des Langstreckenschwimmens zu erklimmen, die 177 Kilometer von Kuba nach Florida zu schwimmen. Und der Film begleitet jetzt praktisch diese Frau, gespielt von Annette Bening, und ihre Trainerin und beste Freundin dabei, wie sie dieses Projekt versuchen zu wuppen. Und wer jetzt irgendwie nicht weiß, wie es ausgegangen ist, sie hat es tatsächlich geschafft im 5. Versuch mit 64 Jahren. Und es ist auch wieder eine sehr, sehr unglaubliche Geschichte, die praktisch ja in so eine Art persönliche Reise, man könnte auch sagen, einen Sportfilm umgemünzt wurde. Und wie hat der dir gefallen?
Also man muss auch dazu sagen, es geht sehr, relativ schnell los mit dem Schwimmen. So.
Ja.
Also es ist halt gar nicht so viel Vorgeplänkel und dann schwimmt sie kurz und dann kommt sie an und alles ist gut. So. Der Film gibt sich schon Zeit, sich der Personen anzunehmen, also so jetzt mal verglichen mit Unwanted, werden die schon sehr eindringlich skizziert und werden... Die
Trainerin wird von Jodie Foster gespielt, der Name war mir gerade...
Ja.
Also es ist im Prinzip ein Film mit 2 Hauptdarstellerinnen.
Genau, und die sind beide spitze. Annette Bening und Jodie Foster spielen das toll, sind auch sind lesbisch, beziehungsweise ja, sind lesbisch, nehme ich mal an, leben schon Ewigkeiten zusammen, erzählt dadurch auch...
Sie sind Freundinnen, ne? Es wird erzählt, dass sie hatten mal was früher,
ja,
aber sie sind kein Paar.
Nee, okay, aber sie leben ja... Also sie verbringen so viel Zeit miteinander, dass die Grenzen da fließen. Das hat auch viel damit zu tun mit der LGBTQ-Plus-Szene, so dass mit dem Empowerment dieser Szene, dass diese beiden so populär waren, also sie vor allem so populär waren, die Nyad. Und ich finde, das ist tatsächlich ist nicht einfach nur eine krasse Geschichte von hinfallen und aufstehen und wieder hinfallen und wieder aufstehen, sondern es ist eine zauberhafte Freundschaftsgeschichte. Mhm. Und es ist in seiner Dringlichkeit eben kein Sportfilm, sondern ein Film, der sich ein sportliches Vehikel nimmt, um Menschen dabei zuzuschauen, wie sie versuchen, ihre Träume wieder alle gegen Widerstände zu realisieren. Und das in einem Alter, in dem andere Leute anfangen, sich in Sessel zu setzen und Serien zu schauen und uns hoffentlich dabei zuzuhören, wie wir ihnen Tipps geben. Aber es ist halt, man sieht das Ganze auch durch das Team, das so dahinter steht. Es sind natürlich nicht nur diese 2 Leute, sondern das ist eine Fabrik, ist eine Maschinerie, die dieses Unternehmen begleitet, weil das ist shark-infestetes Wasser da, die Karibik. Das heißt, es wurde, glaube ich, sogar schon mal geschafft, vorher das zu machen, aber nicht doch in einem Haikäfig. So, und sie war die Erste, die es ohne Haikäfig versucht
hat. Genau, das ist immer der große Punkt bei diesen Langstreckenschwimmen. Machst du das ohne Haikäfig oder ohne Schutzkäfig? Da gibt es, glaube ich, auch Diskussionen darum, dass das sozusagen das Strömungsverhalten des Wassers so verändert, dass es der Schwimmer oder die Schwimmerin mit Käfig etwas leichter hat. Und ich glaube, man kann ja auch sagen, woran die, na gut, vielleicht spoilert es ein bisschen zu viel.
Nicht spoilern.
Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, weshalb man auf diesen 177 Kilometern, eine unfassbare Strecke zwischen Kuba und Key West, scheitern kann. Und es sind nicht nur Haie, es gibt noch sehr viele andere Sachen, an denen man scheitern kann und an denen sie auch gescheitert ist. Und das ist nicht die Erschöpfung, die natürlich auch eine Rolle spielt.
Ja, trotzdem, also 177 Kilometer bin ich in meinem ganzen Leben nicht zusammengeschwommen. Es ist völlig absurd, diese Vorstellung. Und es ist aber auch so, es wird halt auch noch skizziert, was sie für Leute um sich herum hat. So eine Person, die ganz wichtig ist, wird gespielt von Rhys Ifans, wo wir vorhin von Notting Hill gesprochen haben.
Genau.
So, das war da der weirde Mitbewohner von Hugh Grant. Der spielt so eine Art Robert Shaw, wie den Quint aus Der Weiße Hai.
Das ist der Navigator im Prinzip, der diese ganzen Streckenberechnungen, hochkomplex, wie der Wind, Wasser, Wetterentwicklung und so. Also es ist im Prinzip, man wird bei diesem zweistündigen Film so Teil eines großen Logistikprojektes was sehr schön und detailliert beschrieben wird.
Ja, und eben das auch zu beschreiben, dem seinen Raum zu geben und gleichzeitig immer noch bei den persönlichen Geschichten dieser beiden Hauptfiguren zu bleiben und aber auch tatsächlich noch diesen sportlichen Aspekt in seiner ganzen Bandbreite und der Auswirkungen auf die amerikanische Popkultur zu skizzieren, das macht der Film hervorragend. Und er ist halt, im Gegensatz zu Unwanted, ist er mit 2 Stunden oder sowas, hat er genau die richtige Länge. Daraus kannst du auch eine Serie machen, ohne Frage. Die hättest du sogar füllen können. Aber diese Konzentration auf dem Longplayer finde ich in diesem Fall sehr, sehr gut. Und daran könnten sich einige Serien, glaube ich, auch mal wieder ein Beispiel nehmen. Man muss nicht alles auf eine fortsetzbare Geschichte auslegen.
Ich habe auch jetzt gerade Nayat und noch einen anderen Film, über den wir vielleicht im nächsten Podcast reden werden, von Netflix auf einer ganz großen Kinoleinwand hier in Hamburg gesehen. Beide Filme waren ungefähr 2 Stunden lang und das ist eine Wohltat, eine gut erzählte Geschichte in 2 Stunden zu sehen. Weswegen ich auf diese Idee mit Sportfilmen, was natürlich auch ausmacht, weil der Reiz ist ja, eine Sportart wie das Langstreckenschwimmen, also eine Person schwimmt und schwimmt und schwimmt neben einem Boot her im Wasser, ist ja erstmal nicht besonders telegen. Und deswegen hat man sich für dieses Projekt, dieses Ehepaar mit diesem sehr schwierigen Namen, Elizabeth Chai Vazahaley, ich hoffe, und Jimmy Chin, ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen, die haben nämlich 2019 den Dokumentarfilm-Oscar für ihren Free-Climbing-Film Free Solo gewonnen. Ich weiß, hast du den mal gesehen? Also das ist sozusagen ihr Fame und hat mir gesagt, okay, und jetzt macht ihr mal hier den Film über die Langstreckenschwimmerin. Ist wirklich ein ganz toller Film geworden, finde ich. Und ich glaube auch, dass Benning und Foster da für den einen oder anderen Preis in Frage kommen
werden. Kann schon sein. Ist natürlich ein bisschen, sorry für das Wort, ein bisschen geriatrisch so. Also das heißt, wir halten uns da schon in einer Generation Boomer auf, also ja, eher klar. In der Nachkriegsgeneration. Das heißt,
aber die vergeben ja auch die Preise.
Ja, aber es ist nicht für alle Menschen gleichermaßen unterhaltsam, glaube ich. Es geht hier wirklich um ältere Menschen. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Gen Z oder Gen Alpha da nicht so viel mit Alpha anfangen kann. Aber wer weiß, ist jetzt keine Negativempfehlung deswegen.
Genau. Also mich hat der Film, und ich bin immer noch fassungslos darüber, dass ich diese Figur, diese Nayat vorher nicht kannte, wirklich überrascht. Und ich sitze im Kino und weiß eben nicht bei ihren ganzen Versuchen, die sie da macht, ja, klappt das am Ende oder scheitert die? Oder das ist natürlich auch eine tolle Sache, wenn man so wenig weiß vorher, ne? Genau, kommen wir zur nächsten Serie mit dem poetischen Titel Alles Licht, das wir nicht sehen. Ist es überhaupt eine Serie? Es ist auf jeden Fall eine Miniserie, 4 Folgen, 51 bis 62 Minuten jeweils lang, komplett bei Netflix verfügbar mittlerweile. Oder, ich weiß gar nicht, oder kommt jetzt die Tage raus? Also wenn ihr den Podcast hört, schaut mal rein bei Netflix, ich glaube, das ist schon da. Und das Besondere an dieser Miniserie ist, dass sie nach dem gleichnamigen Roman entstanden ist von Anthony Durr, der 2015 den Pulitzer-Preis gewonnen hat. Und so einen Pulitzer-Preis, den gewinnt man ja nicht einfach mal so nebenbei. Das heißt, hier handelt es sich um ein Stück hochgehandelte Literatur, ja, und die Handlung zu beschreiben ist fast ein bisschen schwierig. Das ist nämlich alles so ein bisschen magisch und märchenhaft. Spielt im Zweiten Weltkrieg in Saint-Malo, der berühmten Stadt in der Bretagne. Und wir lernen da eine junge Frau kennen, eine blinde junge Frau, die über Radiowellen Nachrichten verbreitet, die wohl irgendwie auch Botschaften beinhalten. Und gleichzeitig werden diese Nachrichten abgehört von einem jungen deutschen Wehrmachtssoldaten, gespielt von Louis Hoffmann, der sozusagen ja illegale Radiostationen aufspüren soll und insofern gegen die Resistance. Wie gesagt, es spielt, glaube ich, 1942. Das Ganze wird schon bombardiert. Eine Invasion steht bevor.
Das will ich jetzt nicht unterbrechen, aber ich glaube, es spielt eher 44. Also es ist schon, nach der Invasion in der Normandie.
Okay.
Also es ist, glaube ich, nicht, das ist wichtig, weil
das sind die letzten Zuckungen der
Wehrmacht, die genau, halt noch um sich schlagen.
Du hast recht, ja. Also es geht um Zusammenbruch und Resistance und das unmittelbare Bevorstehen der Befreiung. Und und das Ganze, man könnte jetzt sagen, auf der Handlungsebene geht es darum, ob die bösen Deutschen, vor allem personifiziert durch einen diabolischen, von Lars Eidinger wie immer besonders diabolisch gespielten Wehrmachtsoffizier, der halt dieses Mädchen auffinden will, zur Strecke bringen will mit seinen Botschaften, und gleichzeitig ist er noch auf der Jagd nach so einem Diamanten, den sie vielleicht in ihrem Gepäck hat.
Genau, er ist der diabolische SS-Mann. Louis Hoffmann ist der zuckersüße Wehrmachtsboy, der nur so ein bisschen, also ist jetzt nicht komplett linientreu, aber er ist auf jeden Fall auch, also die Einteilung ist ganz klar, das Böse und das Gute. Mhm. Sie ist auch die Gute. Ich habe es gesehen. Und ich war sogar noch ratloser als bei Buzz Reeves, ja, eigentlich.
Und genau so ging es mir auch. Ich bin absolut fassungslos, wie diese Geschichte, also man hätte jetzt eigentlich diesen Roman lesen müssen, um zu sagen, was steckt denn da für eine Qualität drin? Weil die Serie ist tatsächlich schwer zu ertragen. Sie ergibt sich in so einer merkwürdigen Poesie, die man irgendwie so zu kennen glaubt aus Die wunderbare Welt der Amelie. Es wird irgendwie alles, was französisch ist, wird abgefeiert. Alle Deutschen sind unfassbar böse.
Bis auf Louis Hoffmann.
Und ja, es kommt dann patsch diese, es wird gespielt mit diesem, ja, alles ist poetisch und hinter allem Weltlichen steckt so eine größere Macht und so. Also irgendwie kommt es mir alles ziemlich zusammengesetzt vor aus irgendwelchen Feuilleton-Klischees, diese ganze Serie.
Es tut mir auch voll leid, weil es ist jetzt schon die zweite Serie, von der wir eigentlich abraten, oder das ist ja sogar schon die dritte, ich weiß es nicht.
Nach einem Pulitzer-Preis gekrönten Buch.
Also interessanterweise ist es, das Beruhigende daran ist dass nicht nur deutsche historische Serien ihre Kulissen museal und oberflächlich kreieren. Auch das hier ist so ein extremer Puppenstuben-Schick, der da verabreicht wird.
Jan, Stichwort museal. Weißt du, wer Regie geführt hat bei der Serie?
Ich habe auch nicht drüber geschrieben.
Das war ein Hollywood-erprobter Mensch, Sean Levy, und von dem sind die Nachts im Museum-Filme.
Ach, guck mal,
museal. Ja. Weil ich habe gedacht, weil auch diese Serie spielt ja teilweise im Museum, weil der Vater von diesem Mädchen, um den es geht, der hat in Paris bis zu Kriegsausbruch oder bis zum Einmarschieren der Deutschen in so einem Museum gearbeitet. Und da gibt es auch einige Szenen, die so in der Rückblende in diesem Museum spielen. Und ich denke so, niemand kann Museen so museal, so altmodisch museal inszenieren wie Sean Levy. Also ich habe diese drei Nachts im Museum-Filme gesehen. Und der Autor des Ganzen ist ein Engländer, Stephen Knight, und den kennt man vielleicht von seiner Peaky Blinders. Das ist der Typ der Peaky Blinders, diese Birmingham.
Die ist aber auch ein bisschen museal und kostümiert,
genau. Und
aber die will das auch.
Auch große Fans. Ich habe eine Freundin, die sagt, Peaky Blinders ist die beste Serie aller Zeiten, und ich habe mich auch immer schwer getan mit Peaky Blinders. Das ist für mich auch so eine Art museales Erzählen und altmodisches erzählen, und mir ist das alles zu schwarz-weiß.
Wirklich. Ja, aber du hast es angesprochen, wer die fabelhafte Welt der Amelie kennt, aber ein bisschen vergessen hat, wie das war, weil das halt auch schon aus den 90ern ist und das 20 Jahre nicht gesehen hat, aber diese Art von magischem Realismus mag, die wird da auch ganz gut bedient werden, sowas. Ich glaube auch so, Richard David Precht wird sich richtig freuen darüber, weil...
Ich weiß nicht, was für Serien Richard David Precht sieht.
Keine Ahnung, aber Lars Eidinger als fieser SS-Schärger, der sagt halt irgendwann, als er das erste Mal mit der mit dieser blinden Radiomoderatorin
Marie Laure heißt sie,
genau, zusammentrifft, sagt er ihr, dass er für den Führer Juwelen sammelt, weil alle Juweliere Juden waren und dummerweise tot sind. So, das wird, glaube ich, jetzt Richard David Precht wird das bestätigen, der hat dieselben Informationen. Und es ist alles ein bisschen drüber so. Also auch der Eidinger ist zu fies. Normalerweise in deutschen Serien gibt es immer so einen SS-Mann, der aber mittlerweile so ein bisschen windiger sein darf und so ein bisschen charmanter sein darf. So hier, der ist wirklich so voll auf die 12 Arschloch. Und es ist auch wieder, man lässt hier eine Sehende, eine Blinde spielen. Das funktioniert einfach nicht. Man sieht es einem blinden Menschen an, dass er nicht gucken kann. Dieser Schauspielerin sieht man an, dass sie gucken kann.
Hast du recherchiert, dass sie
Habe ich recherchiert, genau. So, die macht, spielt auch andere Rollen, wo sie gucken kann. Es sei denn, die ist eine blinde Schauspielerin, die auch Sehende spielen kann. Das glaube ich aber nicht. das funktioniert aber nicht. Das ist eine Form von kultureller Aneignung, möchte ich es mal nennen. Das ist einfach Quatsch. Aber ich glaube, trotz allem, es gibt Leute, die finden an dieser Serie durchaus Gefallen, die halt einerseits dieses Nazi-Thema mögen und andererseits dann dieses Resistance-Thema auf so ein bisschen magische Art verarbeitet. Ich glaube, das findet sein Publikum und das ist auch, hat auch, glaube ich, schlägt auch relativ viel Resonanz, diese Serie. Also da ist viel drüber geredet worden. Es ist einfach nichts für mich. Es ist wirklich absolut gar nichts für mich. Und ich glaube, wenn Leute meine Empfehlungen, die ich hier so ausspreche oder die ich auch in meiner sonstigen Berichterstattung ausspreche, wenn die meinen Geschmack da so ein bisschen teilen, dann ist es auch nichts für die.
Ich habe auch lustigerweise, weil mich das sehr interessiert hat, wie aus so einem Pulitzer-Buch so eine schlechte Serie werden kann. Ich habe mal ein bisschen über das Buch nachgelesen und das war vor allem in Amerika unheimlich erfolgreich, hat aber durchaus auch negative Kritiken gehabt. Also man hat es durchaus auch ein bisschen als kalkuliert, zu viel spielend mit so Frankreich und Zweiten Weltkriegsklischees, wo vielleicht auch ein großes amerikanisches Publikum drauf abfährt. Also das war durchaus nicht so ganz unumstritten, diese Entscheidung, diesem Buch den Pulitzerpreis zu geben.
Ja.
Und genau, also wir haben es schon öfter erwähnt, wer auf die Ästhetik der wunderbaren Welt der Amelie steht, sollte hier mal reingucken, ob er sich da oder sie sich da abgeholt fühlen.
Ja, und wer Magic Nazis mag, sowas, der sollte dann vielleicht lieber Jojo Rabbit gucken. So,
ja, das ist übrigens ein ganz wunderbarer Film.
Ein ganz wunderbarer Film, der glaube ich, für einige Geschmäcker zu humorvoll mit Adolf Hitler und den Nazis umgeht. Aber der ist trotzdem ganz toll. Das hier ist einfach, weiß ich nicht, das ist Larifari hier.
Ja. Magic, Poetik, Larifari. Kommen wir jetzt zu unserer nächsten Serie, Everything Now. Ein Tipp von dir, bei Netflix verfügbar schon ein paar Wochen, glaube ich. Ein bisschen länger, ne? So 3 Wochen oder so.
Schon eine ganze Weile, ja.
Deswegen, ja, seit Oktober.
Ich habe die Luft angehalten, bis du dazu bereit warst, dass wir diese Serie, obwohl sie schon so alt ist, mit aufnehmen, glaube ich, hier.
8 Folgen, 45 Minuten. Worum geht's?
Es geht um die anorektische Mia, die nach einer sehr langen Therapie monatelang in so einer Klinik, um das zu heilen, wieder auf ihre Londoner Schule zurückkehrt. Die ist so um 15 16, ist sie, glaube ich, ne?
Glaub ich, ja.
Ich glaube, sie 16. wird 16 im Laufe der Serie. Und merkt an ihrer Posse, an ihren drei besten FreundInnen, dass die in dieser Zwischenzeit ganz schön viel passiert ist im Leben pubertierender Jugendlicher. Und deswegen erstellt sie so eine Bucketlist von Dingen, wo so alles von Sex über Drugs bis Rock'n'Roll draufsteht, was sie jetzt in Windeseile nachholen muss. Und die wir erleben also Mia und ihre Freunde und Freundinnen dabei, wie sie einfach ein halbes Jahr lang Teenager-Dasein in Zeitraffer nachholt. Das ist ein bisschen die Geschichte.
Liebe, Party, Schulprobleme.
Genau, Coming of Age. Ja. Erinnert natürlich stark an die Serie Sex Education, insbesondere in der ästhetischen Aufarbeitung. Also es ist auch alles ein bisschen, die Leute sind alle ein bisschen drüber kostümiert. Es spielt in einer Atmosphäre, in der LGBTQ+-Leute offenbar die Mehrheit der Menschheit darstellen. So, sie sind alle ein bisschen flamboyant, alle ein bisschen viril. Es geht um Sexualität, auch wenn sie nicht so krass ausgelebt wird wie bei Sex Education. Da steckt sie auch schon im Titel drin. Aber es ist, bleibt trotz allem, trotz aller Oberfläche, die da immer so reinpoppt, die Geschichte von dieser Mia, die mit einer Krankheit, die, glaube ich, gesellschaftlich so wie früher die Depression immer noch so ein bisschen despektierlich behandelt wird und nicht so richtig für voll genommen wird. Das sind die Frauen, die besser aussehen wollen, als sie es eigentlich schaffen, und dafür essen sie zu viel und kotzen sich dann leer. Das ist, glaube ich, so das gesellschaftliche Bild davon.
Sie ist Anorektikerin, sie kotzt, genau, glaube ich, nicht.
Nee, aber das ist das Bild, das die Leute davon haben.
Du könntest doch auch normal essen, wenn du dir mal ein bisschen Mühe gibst.
Ne? Ja. Ja, genau. Und ich weiß nicht, du hast ja offenbar, bist da nicht so begeistert von. Ich habe die weggesuchtet und ich könnte sie gleich am Stück nochmal neu
gucken. Also es ist eine komplexe Geschichte oder ein komplexes Verhältnis, was ich zu der Serie habe, weil die Serie wird überall, ich habe ein bisschen rumgelesen, wird überall über den grünen Klee gelobt. Selbst beim Guardian, den ich immer sehr schätze für seine Serienkritiken, hat sie, glaube ich, 4 von 5 Sternen, was sehr viel ist, bekommen. Überall wird sie auch von der Community, also auch von jungen Medien, wirklich auch abgefeiert. Also dafür, dass sie eben auch eine wirklich eine Coming-of-Age-Serie mit Tiefgang ist. Ich finde auch, das ist eine gute Serie. Aber ich habe mit dieser grundsätzlichen, wie hast du es genannt, flamboyanten Machart, also dass diese Charaktere alle so ein bisschen zu bunt, zu drüber sind, meiner Meinung nach auch zu alt. Also ja, das ist immer diese ganzen 16- und 17-Jährigen, ja, die irgendwelche Highschools oder englischen Oberschulen bevölkern, die sind alle irgendwie wahrscheinlich 25, die Schauspieler. Und es tut mir leid, man sieht es denen noch an. Und was mich an diesen Serien stört, und das ist ein ganz persönliches Problem, das hat gar nichts mit der Art der Serie zu tun, ist diese Ästhetik, dass man praktisch, dass die alle so unglaublich beredt sind, dass die alle so wahnsinnig schlau daherreden können mit Punchlines und sowas. Und ich bin halt ein Fan, weil du hast zu mir gesagt, du bist, glaube ich, kein Coming-of-Age-Stoff-Fan. Ich bin ein totaler Coming-of-Age-Stoff-Fan, aber ich mag halt mehr so diese schweigenden, verdrucksten Geschichten, so wie wir neulich hier Flunky Ball hatten, ne? Oder dieses Almost Fly sind jetzt zwei Beispiele von deutschen Coming-of-Age-Serien. Ich mag halt lieber diese Charaktere, die eher wortkarg sind, die irgendwie sich überhaupt nicht gut verkaufen können. Und dafür ist mir das einfach rein ästhetisch einfach hier zu bunt und zu sehr auf die 12. Und das ist eine reine Geschmacksfrage.
Ja, ich glaube, also mir fallen dazu zwei Dinge ein. Zum einen sind in diesem Vierer-Freundinnen-Kreis sind exakt zwei Leute sind sehr, sehr beredt und sehr straight in ihren Sichtweisen und zwei sind es nicht. Mhm. So, ich sage jetzt nicht, welche das sind, aber die beiden, die sind, entstammen halt eine Seite der LGBTQ-Plus-Szene, die andere ist schwarz. Das heißt, es sind Leute, die an einer englischen Highschool sind, die ihr Leben lang damit befasst sind, sich zu panzern gegen die Vorurteile der Gesellschaft.
Die Hauptfigur ist übrigens auch schwarz.
Die Hauptfigur ist auch schwarz, genau. Mhm. So, und diese Panzerung führt dazu, dass du in deinem Metier, nämlich dich selbst gerade zu machen in einer tendenziell feindseligen Umgebung, dass du dich da wappnest, dass du dazu bereit bist, deine Punkte zu vertreten. Und das erlebe ich in meinem eigenen Umfeld auch, dass da sind sehr junge Leute dabei, die halt aus Szenen, die intersektional diskriminierbar sind, stammen und einfach die Fähigkeit haben, ihre eigenen Standpunkte klar machen zu können. Ja. Und das machen die beiden. Die beiden, vor allem einer da, der halt eine Hete, so eine weiße Hete ist, in diesem Vierer-Freundinnen-Kreis, das ist wiederum eine total linkische Type, der gar nicht so klarkommt. Stimmt, und der sich überhaupt nicht gerade machen kann.
Auch
und
am sowas, realistischsten.
Ne? Der ist total privilegiert in seinem Leben und sowas. Und der schafft es nicht, seine Leute immer platt zu reden und so weiter. Hm. Was ich daran ganz besonders interessant finde, ist, ich hatte ja vorhin schon mal diesen Begriff der parasozialen Freundschaft oder der parasozialen Beziehung angesprochen. Also so Beziehungen, die du mit Figuren aus fiktionalen Serien aufbaust, als wären es echte Menschen so. Anders als Sex Education oder auch das Gegenbeispiel, also das dunkle Gegenbeispiel, Euphoria zum Beispiel, baust du die hier nicht auf und das wird dir auch nicht aufoktroyiert. Du wirst nicht ständig in so eine Richtung gedrängt, dass du die lieben musst, diese Charaktere.
Weil war übrigens auch ein Problem, was ich mit der Serie hatte, dass ich nicht wirklich eine Beziehung zu den Figuren aufbauen konnte.
Ja, aber
das. Und du fandst es aber nicht als Problem.
Nein, genau das habe ich im Vergleich zu Sex Education, wo du quasi dazu gezwungen warst, alle Charaktere zu lieben, wenn du nicht gerade irgendwie ein rechtspopulistisches Arschloch warst. Das ist hier nicht der Fall, weil die alle halt auch ihre Seiten an sich haben, die nicht sympathisch sind. Die gehen miteinander nicht immer gut um. Die treten sich manchmal ganz schön krass vors Knie. Und gerade die Hauptdarstellerin, die Mia, die struggelt so derartig mit ihrer Anorexie und mit dem Versuch, trotzdem perfekt zu sein und alles richtig zu machen, dass sie ständig Leuten vom Kopf stößt. Und das ist wirklich herausragend erzählt. Das hat mich so ergriffen, dass ich, glaube ich, in dieser Serie 35 Mal geheult habe. So, weil ich das so, ich das war so tief in mir drin, ohne mich zu überwältigen, dass das für mich sogar noch besser war als Sex Education, die ich wirklich liebe.
Ja, du weißt ja, wir hatten ja neulich erst über Sex Education gesprochen, dass ich ein Problem mit der Serie habe, Sex Education. Mich erreicht die ja irgendwie nicht, weil ich mich mit diesen Figuren irgendwie nicht, die sind mir zu künstlich. Und ich muss schon auch sagen, dass hier in Everything Now sind die schon ein Stück weit realistischer. Also gerade diese Hauptfigur hat schon sehr viele Facetten. Wie gesagt, die Inszenierung ist mir immer noch zu bunt, aber ich sehe natürlich auch ein, das ist keine Serie, die für mich gemacht ist.
Ja.
Die Serie wird wirklich tatsächlich von der jungen Community geguckt und sie wird auch von der jungen Community sehr positiv bewertet im Netz, das habe ich gesehen. Und insofern ist das ganz sicher eine gute Serie, in die ihr, wenn ihr auch nur ein bisschen Interesse an solchen Stoffen habt, unbedingt mal reinschauen sollte.
Ich verstehe auch deine Geschmacksfrage total. Also das ist, mir geht das manchmal auch auf den Sack, dass ja. Die so, dass die schwulen Charaktere oder die LGBTQ-Charaktere hier drin, dass die sich immer so unfassbar bunt und schrill anziehen müssen und sowas.
Und auch und genauso die, reden müssen, ja.
Genauso reden teilweise. Und dass die dann aber auch irgendwie auf dem Schulhof einer Highschool unter homophoben Teenagern sich so frei mit Zunge küssen, als wäre nix sowas und niemand protestiert dagegen. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Märchenwelt. Aber die wird halt konterkariert und auch wieder so ein bisschen in die Spur gesetzt dadurch, dass die Probleme ansonsten ja viel ausgewalzt werden. Also ich empfehle es, ich glaube du auch ein bisschen, oder?
Ja, ich empfehle es auch ein bisschen. Man sollte sich das auf jeden Fall mal reingucken. Wenn man Sex Education mag, sollte man unbedingt reingucken.
Ne? Ja, und weil wir halt einfach echt viele, viele Anti-Empfehlungen dabei haben, haben wir zum Schluss auch noch welche, oder?
Ja, also wir sprechen jetzt am Ende nochmal über zwei Serien, wo wir, nachdem wir reingeschaut hatten, lange überlegt haben, ob wir überhaupt drüber reden sollten. Aber da beide sich an ein sehr großes Publikum, wie ich am Anfang gesagt habe, wenden, sollten wir doch mal ganz kurz darauf eingehen. Und das eine ist ein Stoff mit Harpe Kerkeling,
ja.
Las Piranhas, 4 Folgen.
Club seit, Las Piranhas, nur richtig Club mit J im J,
okay.
Piranhas.
Club Las Piranhas, 4 Folgen ab 19 oder seit 19.10. schon verfügbar bei RTL+. Und Sebastian Fitzeks erster Roman wurde verfilmt, heißt dann auch gleich so schön als Serie Sebastian Fitzeks Die Therapie, zu sehen seit 26.10., 6 Folgen, 40 bis 50 Minuten bei Amazon. Und zwei dicke deutsche Schiffe. Und vielleicht fangen wir mal ganz kurz an mit dem Harpe Kerkeling-Stoff, Jan. Worum geht's da und inwiefern hat er dich berührt?
Berührt hat er mich nicht. Mir hat, glaube ich, selten zuvor etwas so kalt gelassen. 25 Jahre ungefähr, glaube ich, nach dem Kinofilm, dem gleichnamigen.
Nee, das war ein Fernsehfilm.
War das ein Fernsehfilm?
Das war tatsächlich ein ARD-Fernsehfilm.
Okay, ja, habe ich wieder da noch nach dort gesehen.
95 also lief der.
Nach dem Fernsehfilm Club Las Piranhas fristet der damalige Animateur Edwin, gespielt von Harpe Kerkeling, der damals auch, glaube ich, das Drehbuch geschrieben hatte, so ein Dasein als heruntergekommener Pop-Schlager-Begleitband-Musiker mit so einem Reisebus, der immer so, der glaube ich, Leute zu irgendwelchen kleinen Konzerten von irgendwelchen Schlagersternchen fährt, der ihm aber so unterm Arsch wegrostet. Und da in seiner Verzweiflung kriegt er das Angebot von seiner früheren Chefin aus dem Club Las Piranhas, der nicht so richtig einen Ort hatte, wo er damals gespielt hat. Das war wohl irgendwie im Süden, aber hätte im Mittelmeer sein können, hätte aber auch, glaube ich, irgendwo, hätte auch in der Südsee sein können. Das wurde nicht näher spezifiziert. Kriegt er das Angebot, dass er den Club auf Mauritius leiten darf, wenn er den Sohn dieser von Julie Winter gespielten Chefin davon überzeugt, nicht die Einheimische zu heiraten, die da wohl irgendwie früher Dienstmädchen war und jetzt halt wohl aus Sicht dieser Hotelbesitzerin so als Erbschleicherin
also
darin vorkommt.
Er soll eine Hochzeit verhindern und dafür wird er sozusagen finanziell gerettet.
Genau,
das ist die ganz hauchdünne Geschichte
dieser Serie. Das ist die hauchdünne Geschichte. Es wird dann zu so einer Art Intrigantenstadel, weil er mit dem Anwalt dieser Hotelbesitzerin, gespielt von Benno Fürmann, dahin fährt und halt 4 Folgen, das ist auch nicht so lang,
nee, glaube ich. Aber ne? Immer noch zu lang.
Immer
oder?
Noch zu lang. 4 Folgen lang halt versucht, diese Hochzeit zu crashen. Und oh Gott. sag mal was.
Ja,
sag
also, was, Erik. Ich muss ganz ehrlich sagen, Club Las Piranhas ist, glaube ich, die schlimmste und schlechteste Serie, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Sie ist überhaupt nicht lustig, was wirklich fatal ist, weil Harpe Kerkeling, er hat, glaube ich, zu seiner Ehrenrettung, glaube ich, mit dem Drehbuch hatte er nichts zu tun. Aber er ist ja eigentlich ein Guter, er hat schon wirklich sehr, sehr viele gute komödiantische Stoffe in die deutsche Unterhaltungskultur gebracht. Es ist überhaupt nicht lustig. Sie haben, glaube ich, die Macher der Serie haben, glaube ich, Humor mit nervig verwechselt. Also die Figuren sind eigentlich alle nervig und anstrengend, aber überhaupt nicht lustig. Mit hanebüchener Story guckt man da praktisch diesen Leuten im Urlaub zu, wie man versucht, diese Hochzeit oder diese Beziehung zu verhindern. Ich weiß nicht, hast du diesen Originalfilm Club Las Piranhas mal gesehen?
Ich habe ihn mir, der ist im Netz
genau. Frei verfügbar. Ist der denn, hat der was oder ist der gut? Weil ich habe mir sagen lassen, also man könnte ihn ja vergleichen mit sowas wie diesem klassischen Gerhard Polt-Film, Man spricht Deutsch. Ja. Also so eine Urlaubssatire, so eine Satire auf deutsches Urlauberwesen von 88 war der. Aber ich habe mir sagen lassen, dass der Film, dieser Fernsehfilm Club Las Piranhas auch schon nicht so richtig gut war.
Auch nicht so richtig gut. Ich habe mir tatsächlich, ich habe so ein bisschen gescrollt natürlich sowas, aber der ist zumindest ein Kommentar auf den Pauschaltourismus,
ja.
So der damals halt so in der Nachwendezeit nochmal einen monstergroßen Sprung gemacht hat. Und dadurch hat er auch so eine gewisse Dringlichkeit im Hinblick darauf, was die Menschen damals unter Urlaub verstanden haben. Also die da geurlaubt haben, sind in die Fänge von so einer vom Pauschaltourismus Cluburlaubsscheiß gekommen, wo sie nur ausgebeutet wurden und wo niemand Interesse an wirklichem Entertainment hatte. Und das versucht er hier auch so ein bisschen, aber irgendwie auch wieder nicht. Also dieses Hotel ist eigentlich ein ganz gutes Hotel und sowas. Die Witze basieren zu 104% auf den Dialekten der Leute, die dort Urlaub machen. Also so, das geht um Bayerisch und es geht um Ruhrpott und sie sind, Cordula Stratmann ist dabei und Rick Cavanian und sowas. Und die müssen alle, es gibt von jedem Landkreis in Deutschland gibt es quasi einen Dialekt, der dort vorkommt. Und
also Dialektwitze.
Dialekt, das war's. Und das war's.
War's
so, ja. Mehr Witz ist da nicht. Und das ist auch, Harpe Kerkeling ist die ärmste Wurst, sowas. Das ist wirklich, also das, ich das glaube, weil die Dreharbeiten in Mauritius stattfinden, das heißt, sie haben relativ viel Reisekosten aufbringen müssen, wurde die halt von der RTL-KI geschrieben, die Geschichte. Ja. Und die hat einfach alles, was an schlechtem Humor weltweit verfügbar ist, haben sie hier konzentriert. Und das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann an Entertainment.
Hören wir auch sofort auf mit. Tschüss, also guckt angucken. Rein, wenn ihr toxische Unterhaltung mögt. Ansonsten lasst die Finger davon. Genauso fett in der PR, was Serien betrifft, war jetzt die Serie Sebastian Fitzeks Die Therapie.
Triggerwarnung.
Triggerwarnung. Sebastian Fitzek. Warum Triggerwarnung Sebastian Fitzek? Kennst du ihn? Oder,
Nee, einfach, weil Sebastian Fitzek möchte, der kriegt hier Sebastian Fitzek.
Okay. Ich glaube, es ist so ein bisschen peinlich. Ich habe noch nie was von Sebastian Fitzek gelesen. Ich kenne immer nur seine Verfilmungen, die, glaube ich, fast alle bei RTL oder Sat.1, alles so Privatfernsehen, die waren alle nicht besonders gut und deswegen ist es so ein bisschen gemein jetzt, wenn ich sage, ja, Sebastian Fitzek, Thriller von der Stange, Stoff, weil die Therapie ist sein allererster Roman gewesen, ich glaube, der ist so 2008 oder sowas erschienen und der wird eigentlich, klar, das ist klare Sprache, das ist keine hohe Literatur, aber der wird eigentlich überall als relativ gutes Buch beschrieben. Ja. Auch in seinen ganzen Twists und Wendungen soll das ein wirklich starker Thriller sein. Ja,
guter
Thriller. Und jetzt, hast du gelesen?
Nein, aber das sagen alle. Sagen alle.
Und dann wurde er jetzt auch endlich mal verfilmt. Und ja, man könnte vielleicht noch fast ganz kurz sagen, die Story ist die, Josie, gespielt von Helena Zengel, die 13-jährige Tochter eines bekannten Psychiaters, gespielt von Stefan Kampwirt, verschwindet eben in diesem Alter unter mysteriösen Umständen. Sie wird nicht mehr gefunden, ihr Schicksal ist ungeklärt und 2 Jahre später gibt es praktisch, sieht man diesem trauernden Vater dabei zu, wie er sich in so ein abgelegenes Ferienhaus auf irgendeiner Nordseeinsel, nehme ich mal an, zurückgezogen hat und da wird er von einer mysteriösen jungen Frau namens Anna, gespielt von Emma Bading, aufgesucht, die ihn bittet, ihn zu therapieren, weil sie von Wahnvorstellungen gequält wird. Und in diesen Wahnvorstellungen kommen halt Bilder vor, die jetzt den Psychiater wiederum an das Verschwinden seiner Tochter erinnern, weil es da eben in diesen Visionen klare Hinweise gibt auf seinen eigenen Fall. Und es geht eben um diese mysteriöse Verbindung dieser
beiden. Alles sehr mysteriös.
Alles sehr mysteriös, alles sehr düster. Wie hat dir die Serie gefallen, Jan?
Nix für mich. Also es ist auch wieder so alles überdramatisiert. Es ist halt, die Stimmung ist grundsätzlich neblig und bewölkt. Es gucken alle irgendwie mal trist rein und es gibt überhaupt keine lichten Momente. Und es ist halt alles dazu da, diese mysteriöse Atmosphäre zu untermauern. Und da bleibt mir zu viel Behauptung. Es bleibt mir zu sehr Behauptung. Warum ist dieser Psychiater eine Weltberühmtheit, bei dem ständig irgendwie 400 also Gossip-Journalisten
in einer riesigen Villa wohnt.
Ja. Bei jedem, der hat eine Villa, die auch Bill Gates gehören könnte und sowas. Also der muss halt echt richtig erfolgreich sein.
Als Psychiater kann man richtig Kohle machen.
Fett, ja. Obwohl er ist Professor, glaube ich, gewesen oder so.
Also ja, als Professor ist man ja auch.
Ist eine reine Behauptung.
Also ja. Leider ist nicht nur die Figur des reichen Psychiaters eine Behauptung, sondern alles, was in dieser Serie geredet wird, ist pure Behauptung. Mhm. Also die Schauspieler sind da irgendwie die ärmsten Säue. Ich finde, das hat ein unglaublich schwaches Drehbuch. Ich bin nicht so weit vorgedrungen in der Serie, dass ich jetzt über diese Twists aus dem Buch, die weiß nicht, ob sie die auch versaut haben, aber die Inszenierung fesselt einen überhaupt nicht. Ja, weil es eben, man hat immer das Gefühl, ich gucke einer Fiction zu und man wird überhaupt nicht reingezogen. Diese Leute reden daher, sagen Sätze, wo man das Papier rascheln hört. Ich fand's schlimm.
Und man fragt sich so, warum sollten die Leute, für die es gemacht ist, nämlich Fans von Sebastian Fitzek, warum sollten die das gucken? Weil die wissen ja, wie es ausgeht. Und das ist ja so eine Whodunit-Psychologisierung, also wo wir nicht wissen, worauf es hinausläuft, sowas. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es irgendjemand guckt. Und das ist halt, dann läuft in der ARD, ne?
Über 8 Millionen Exemplare von dem Buch sind verkauft. Das heißt, ich könnte mir schon vorstellen, wir hatten ja diesen sehr gute Gegenbeispiel, wahrscheinlich ein bisschen weniger verkaufte Bücher, aber war ja auch ein Bestseller, Liebeskind, besprochen vor einigen Podcast-Folgen. Ich glaube tatsächlich, dass viele Leute, die so ein Buch gelesen haben, so ein Thriller-Buch gelesen haben und wissen, wie es ausgeht, wollen trotzdem, schauen sich die Serie an, weil sie gespannt darauf sind, wie es gemacht haben. Also ich glaube schon, dass die Macher ganz klar abzielen auf auch das LeserInnen-Publikum.
Weil es Fans sind, ne? Also es ist Fan, das ist Fan, also eigentlich ist es ein gesendetes Fanzine. Und ich glaube von daher tatsächlich, die Leute, die Sebastian Fitzek mögen, die finden dann auch das hier geil, weil das ist halt auch irgendwie, das, ich glaube, er schreibt ja mittlerweile auch so eigentlich schon Drehbücher. Sagte auch mehrfach in Interviews, dass er schon sehr visuell denkt. Ob das bei dem ersten schon der Fall war, weiß ich nicht so.
Glaube ich nicht, aber so wie ich ihn erlebt habe, also immer wenn seine Stoffe verkauft werden, ist er auch immer sehr aktiv. In der PR und also er gibt Interviews zu diesen Serien oder Filmen und so. Also er unterstützt diese Vermarktung oder Verfilmung seiner Stoffe doch sehr deutlich. Und ja, er könnte ja auch mal sagen, hier Leute, macht das mal ein bisschen besser.
Ja.
Aber es macht er anscheinend
nicht. Nö, ich glaube, er verkauft noch ein paar neue Bücher dadurch und sowas. Ne? Also das ist für Leute, die das mögen, ist da schon was dabei. Und es tut mir echt total leid, dass wir jetzt schon wieder eigentlich sagen müssen, Gott, Leute, lasst die Finger davon. Das ist nix. Das ist einfach, das ist gewollt und das ist nicht.
Hat ja, aber zwei, drei Empfehlungen haben wir schon.
Ja, heute. Okay.
Und wir haben natürlich auch die Leute ein bisschen darauf hingewiesen, wer vielleicht mal was ausprobieren könnte und vielleicht nicht.
Okay, ne? Aber hört euch unsere alten Folgen nochmal an, da sind noch ein paar Tipps, falls ihr die
genau,
nicht gehört
habt. Euch The Lovers an, guckt euch Niyat an, guckt euch
Everything Now.
Everything
alle.
Now.
Weil ich frage euch persönlich, jede einzelne Person, und wenn ihr es nicht geguckt habt, gibt's Ärger.
Und insgesamt fänden wir es sehr schön, wenn ihr euch mit Kritik, Anregungen, Kommentaren an fernsehpodcast@web.de an uns meldet. Ihr könnt sehr, sehr gerne, wir würden uns sehr darüber freuen, bei Spotify, Apple Podcasts oder sonstigen Abspielstationen, die ihr für unseren Podcast benutzt, einen Like, einen Kommentar da lasst, denn das nutzt uns auch wieder dabei, ein paar mehr Hörerinnen und Hörer zu finden. Ansonsten hatten wir heute eine sehr angeregte Diskussion, Streit, Auseinandersetzung, unterschiedliche Meinungen, aber ich fand es sehr bereichernd und sehr erhellend.
Ach komm, gestritten haben wir uns.
Großen Spaß gemacht, lieber Jan. Und wir hören uns wieder in 3 Wochen am Freitag, 26.11. mit einer neuen Folge von auch eine noch der Fernsehpodcast. Und bis dahin sagen wir
alles. Einen schönen Herbst. Ne?
Genau. Bis zum 26.11. Tschüss. Bis dann. Ciao.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.